Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kiek an 147. Heute reden wir natürlich, ja, eigentlich reden wir über die Frauen, die gestern ihr ersten Bundesligaspieltag hatten. Wir sind ja in Berlin das einzige Team, wissen wir ja alle, aber ich sag's nochmal, mit zwei Bundesligisten. Aber wenn ihr das richtig ausführlich haben wollt, dann macht ihr das mal bitte bei Textilvergehen, die machen gerade zeitgleich ihre Aufnahme, weil wir haben uns Gäste eingeladen. Und zum einen sitzt links von mir die Mandy.
Hallo.
Und
rechts.
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 Hm? Erzähl dann, du drehst dich um.
Das ja, das Männer links.
Achso. Ja, das stimmt.
Das, also, das, dann hast du recht.
Das gilt auch. Das gilt auch. Das ist international zugelassen.
Genau. Und ihr hört schon, der Jockel. Und zwar sind die beiden von Selbsthilfegruppen. Ich würde sagen, begrüße ich erstmal noch den Ralf.
Hallo Jan Grobi.
Und die Hörer.
Und ihr da draußen. Und wir sind heute 500 Meter vom Gründungsort von Union entfernt. Circa.
Wir sind JWD. Nee, von mir aus gesehen. Nee, wir sind ziemlich in Köpenick. Genau, wir nehmen bei Ralf auf.
Im Garten. Also wundert euch nicht, wenn mal jemand vorbeikommt oder ein Hund bellt oder irgendein Rasenmäher anspringt. Wir sitzen draußen.
Gut, dann machen wir erstmal Mandy. Du bist von der Selbsthilfegruppe Offensiv statt Abseits, Umgang mit Depressionen. Und da sagt er schon mal viel. Erzähl mal, was macht ihr so?
Naja, wir bieten Unionern mit Depressionen, ja, natürlich einen geschützten Rahmen zum Treffen. Ja, wir machen Gesprächsgruppen alle 4 Wochen. Die finden in der Alten Försterei in der Loge statt. Mhm. Das heißt, man guckt auch immer schön ins leere Stadion. Das ist schon ein guter Motivationsfaktor einfach auch, wo viele sagen, wäre es irgendeine Selbsthilfegruppe, wäre ich heute nicht aufgestanden, aber ich weiß, ich treffe hier Unioner, ich fahre ins Stadion und da machen wir zusätzlich noch Aktivitätengruppen. Ja, das ist immer im Wechsel jeweils von Solarbootfahren über Bowling, über Eisessen.
Ihr baut doch Boote, ne?
Das kommt demnächst. Das ist jetzt gerade erst in trockenen Tüchern. Nein, wir sanieren. Genau genommen. Genau, mal gucken, ob das dann irgendwann auch in Rot-Weiß über die Dame schippert.
Also, das Thema ist ja ein sehr, sehr umfängliches. Das ist ja ein ziemlich großes Thema, Depression. Ich habe mir da mal heute mal kurz vorher natürlich mal angeguckt, was unter dem Namen Depression so alles bei uns in der Gesellschaft verortet ist, das ist ja ein ziemlich großes Thema. Und habe da eine Studie gefunden von 22, ist nicht die neueste, aber dass 9,5 Millionen Menschen in Deutschland von Depressionen betroffen sind. Das ist knapp 12,5%. Das ist eine riesige Gruppe. Und wenn man dann mal guckt, dass die Depressionen die steigern sich ja kontinuierlich. Man sagt, die Corona-Zeit hat ja nochmal einen riesen Schub gegeben, dass die Depressionen auch unter die Jugendlichen Einzug gehalten hat. Und Union ist ja nun mal ein Bestandteil der Gesellschaft. Demzufolge gibt es sicherlich noch eine ganz große Dunkelziffer derer, die ins Stadion gehen und eigentlich krank sind. Ich meine, wir kommen noch zu einer anderen Krankheit. Aber das Thema Depression ist ja nun eine Volkskrankheit, würde ich mal sagen, oder?
Ja, was heißt Volkskrankheit? Ja, so wie ich sage jetzt mal, Diabetes auch.
Ja.
Ja, hohe Fallzahlen. Was bei der Depression schwierig ist, dass immer noch meiner Meinung nach zu viele Menschen die Symptome nicht erkennen und dass es auch in meinen Augen zu viele medienpräsente Menschen gibt, die das Thema so ein bisschen, ich will nicht sagen missbrauchen, aber ich nehme jetzt mal...
Verniedlichen, oder?
Nein, würde ich auch nicht sagen, sondern es ist tatsächlich, nehmen wir mal Herrn Eberl als Beispiel, der ist ja mit seinem Burnout, wie es so schön heißt, ja doch in vielen Foren, ich sag mal, durch den Dreck gezogen worden. Es ist tatsächlich so, ich bin froh, dass Burnout nach wie vor keine Diagnose ist, ja, sondern das Offizielle heißt immer noch Erschöpfungssyndrom, es wird in den Medien aber gleichgesetzt. Und Menschen, die dann nach einem halben Jahr plötzlich wieder quickgesund sind, denselben Job machen wie vorher, wovon einem jeder guter Therapeut abraten würde, tun der ganzen Sache keinen Gefallen. Ja, also viele Depressive haben damit zu tun, diese Sprüche, ne? Fahr mal in Urlaub, entspann dich mal, mach mal was Schönes für dich, schlaf mal aus. Wenn das helfen würde, wäre es keine Depression. Ja, und Menschen, die das so ein bisschen, ja, glaube nicht mal böswillig, aber verharmlosen, ja, dass das nach einem halben Jahr dann wieder gut ist mit dem Jobwechsel und allem, tun dem keinen Gefallen.
Aber helfen tun Gespräche, wenn man unter Gleichgesinnten ist. Und da habt ihr ja mehrere Gruppen. Ist ja nicht nur eine, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Na, es ist eine Gruppe, aber wir haben einmal treffen wir uns wirklich zum Reden, zum Austauschen. Wie lief die letzte Zeit? Geht es jemandem nicht schlecht? Gibt es Probleme? Alle möglichen Themen. Also wir geben da jetzt nichts vor. Ja, ich mache das ja nicht alleine. Ich mache das ja mit Daniela noch zusammen. Und einmal hat jemand Bedürfnis, über Träume zu reden, dann geht es mal um Trauer. Wir haben aber auch Tage, ja, wo einfach auch mal rumgeblödelt wird. Ja, also wir sitzen jetzt nicht irgendwie anderthalb Stunden im Kreis und das Leben ist so furchtbar. Ja, sondern wie gesagt, da wird auch mal viel gelacht. Also mag man kaum glauben bei einer Depressionsgruppe, aber ist tatsächlich so.
Na, mir hat ja zum Beispiel, grätsch mal einfach rein, sehr die Augen eröffnet, diese Kurt Krömer, Shea Krömer Sendung mit, wie heißt er? Der immer den Hut auf hat.
Ja.
Wenn man doch vorbereitet wäre.
Ja, mir ist der Name
Sträter.
Sträter, genau. Thorsten Sträter.
Ja. Also ist glaube ich auch allen bekannt.
Und die haben ja mal eine Sendung komplett gemacht und haben über ihre Ängste und ihre Sachen geredet. Und ich hatte vorher schon so ein kleines bisschen mich mit Leuten unterhalten, die betroffen waren. Und die haben mich ja schon so bekehrt, so, nee Matthias, ist nicht so, dass du einfach mal sagst, Mensch, mach mal was Schönes, dann ist alles wieder fein. Sondern du hast manchmal ja nicht mal die Chance aufzustehen. Du hast nicht mal den Antrieb einkaufen zu gehen. Und in der Sendung wurde dann ja auch gesagt, Leute, helft ihm einfach. Ich bin übrigens nicht pullern, das ist Ralf, der sich gerade was eingießt.
Ich bin's auch nicht. Ich bin auch nicht pullern.
Ralf, kannst du das mal wegwischen, bitte?
ich finde es sehr interessant, wie dann so meine Entwicklung diesbezüglich war, weil ich mir natürlich gesagt habe, ja, da musst du machen. Also da musst du sozusagen nicht fragen, kann ich dir irgendwie helfen, sondern du musst eben einfach sagen, ich gehe jetzt mal einkaufen und ich bringe dir eine Pizza mit, ja? Jocke?
Ja, muss ist immer so eine Sache, muss, man muss ja nicht.
Nee.
Man kann.
Nee, als Nicht-Betroffener.
Als Nicht-Betroffener, ja. Da ja? kann man auch.
Ja,
man
muss, also wenn ich jetzt, sag mal, jemanden habe in meinem Freundeskreis, der nicht weiß, ob er überhaupt aufstehen kann, weil er so antriebslos ist oder weiß ich, was auch immer, dann einfach sagen, brauchst du Hilfe, wird die Antwort sein, nee, schaff schon.
Richtig.
Ja, richtig.
Und deswegen nicht fragen, machen. Und wenn er die Pizza dann nicht nimmt, die du mit dir gebracht hast, dann sei nicht beleidigt. Also dann
auch anders fragen manchmal. Also nicht, kann ich dir helfen? Da wird ein Depressiver in 95% der Fälle Nein sagen. Ja, sondern eben es vielleicht probieren, gerade Beispiel Pizza zu bleiben, ich gehe einkaufen, soll ich dir was mitbringen? Das ist keine Hilfe. Genau, ja, auch da sagt die Hälfte immer noch nein.
Genau.
Da. Ja.
Aber der hat im Kopf, der geht für sich einkaufen und nicht für mich.
Richtig.
Nee, ja, das ist auch bei Leuten, wir kommen auch gleich auf das Thema mal, das fällt mir nämlich gerade ein, das ist so ähnlich bei Leuten, die Angehörige verlieren. Die sind dann so plötzlich völlig allein und da hat mir mal einer erzählt, fahr doch mit Fahrrad vorbei und sag, du, ey, ich bin zufällig hier. Siehst ja mit Fahrrad, kommst du mit? Wollen wir einfach mal ein Stück Fahrrad fahren? Also so um die Leute abzuholen. Silvio ist gestorben, Ralf.
Genau.
Du könntest mal, das ist ja aus deinem Fanclub.
Genau, Silvio, einer unserer Mitglieder der ersten Stunde, ist am 4. September im Urlaub mit gerade mal 50 Jahren, ist im Juni 50 geworden, im Herzinfarkt gestorben und war mit Familie im Urlaub. Zwei Kinder, 5 und 8. Und die Frau ist jetzt alleine. Und jetzt geht es darum, die Überführungskosten und die gesamten Beerdigungskosten sind natürlich für eine junge Familie schwer zu stemmen. Und deshalb bittet die Familie um Unterstützung.
Und zwar auf zwei Wegen.
Genau.
Die eine ist eine GoFoundMe-Sache von der Schwester, so ein Aufruf, den werde ich verlinken. Und wer sowas nicht machen will, kann mich direkt anschreiben per Mail oder den Ralf oder wer es weiß. Ich hätte auch die Kontonummer von der Familie, möchte die aber eigentlich nicht in die Öffentlichkeit so bringen. Da würde dann keine 10% Gebühren kosten, sondern wäre Direkthilfe.
Genau. Wir hatten das als Aufruf gestartet und Resonanz überwältigend, also von der AKJ von Hertha. Die Eisernen von uns haben das groß auf ihrem Facebook-Profil. Also Union hat es gebracht. Also schon, es zieht ziemliche Kreise und das muss es auch, weil die Familie braucht einfach Hilfe. Und wenn wir eins können als Unioner, dann heißt es doch helfen.
Genau.
Und in dem Sinne, wer es hört, wer ein Euro übrig hat, jeder Euro hilft.
Die Kinder waren 5 und 8, ne?
Ja.
Also das ist, oder sind 5 und 8. Ja. Die verlieren ihren Vater mitten im Leben im Urlaub. Das muss man sich mal vorstellen. Und da bricht die ganze Welt zusammen. Heute ist der erste Schultag.
Mhm.
Ja, und sie können nicht nach Hause kommen und Vater sagen, du, Fach gefällt mir.
Ja, Silvio hat bei uns, wir stehen ja Block N, unter uns stehen immer die Argentinier und die Spanier, weißt du ja selber.
Mhm.
Und Silvio war derjenige, der sie praktisch zu uns rangelotst hat. Und seitdem Silvio sich, weil er spricht perfekt Spanisch, haben sich die ganzen Spanischsprachigen bei uns da versammelt und für die war das genauso wie für uns ein Riesenschock.
Ja, also ich war auch schockiert. Vor allen Dingen war Silvio jemand, der sich immer eine Meinung gebildet hat, von beiden Seiten. Der hat sich nicht einfach irgendwas angehört von irgendjemandem, sondern hat auch Meinungen ausgehalten, war ein toller Mensch und ich vermisse ihn sehr. Und jetzt würde ich kurz über Frauenfußball sprechen, damit wir überhaupt in die Sendung kriegen.
Aber ich würde mich gerne nochmal damit einschließen, jetzt mit dem Silvio. Also definitiv, also ich bin ja durch den Tod meiner Frau in die schwere Sucht geraten und sicherlich ist finanzielle Hilfe zum Anfang sehr gut. Auf jeden Fall hilft erstmal über den ersten Kummer, die erste Trauer, erstmal hinweg zu helfen. Man sieht, da sind eine Menge Leute, die helfen mir, die sind bei mir. Man denkt sich ja was dabei, wenn man gerade den 1 oder die 2 Euro spendet. Aber redet mit den Leuten, nimmt sie an die Hand, nimmt sie mit ins Stadion, lasst sie nicht alleine. Gerade die erste Zeit ist schwierig, auf jeden Fall hat man auch als Betroffener viel zu tun, viel im Kopf. Man hat viel zu organisieren, Beerdigung, wie geht es weiter mit dem Leben, wie organisiere ich mich später, wie organisiere ich meine Wohnung, die ich vielleicht oder so weiter nicht mehr halten kann. Aber später kommt es. So, man sagt so nach einem halben Jahr, wenn so die größte Trauer weg ist, so ging es bei mir dann los. Wenn denn derjenige, den man halt so lieb gehabt hat, nicht mehr da ist, dann geht's los. Und dann muss man aufpassen, dass man denjenigen an der Hand nimmt, mit ihm redet, mit den Kindern was unternimmt, sagt, kommst du mit ins Stadion. Mhm. Da finde ich halt, dass da die Union-Familie halt sehr groß ist, dass da keiner untergeht.
Das ist wichtig, genau. Kann ich mir lebhaft vorstellen, dass du da dann erst recht in so ein Loch fällst und denkst, keiner will mehr was von dir. Und
es ist auch meistens so oder oft so, wenn die Leute dann fragen, Mensch, wie geht's dir denn, wie kommst du dann? Man denkt dann als Betroffener, das will dann keiner mehr hören, das stimmt aber meistens nicht.
Genau.
Die meisten Leute, die wirklich fragen, die interessieren sich doch dafür. Also wenn eine Frage nur so oberflächlich stellt, das ist ja meistens nicht wahr. Und dann kommt man aber, ach, das will vielleicht keiner hören, ich bleib mal mit meiner Trauer alleine. Das ist dann meistens immer fragen, immer an die Hand nehmen und wenn... Für 5 Minuten, das hilft schon so dermaßen. Ich spreche da nur leider aus Erfahrung. Mhm.
Meine, das sind ja auch meistens Sachen, die dann in Depressionen führen können. Wenn ihr euch trefft als Gruppe, nennen die Leute ihre vermeintliche Gründe, warum sie in dieses Loch gefallen sind oder spielt das keine Rolle, wenn man sich drüber unterhält?
Also in der Regel gibt es eh ein Vorgespräch. Mhm. Also es melden sich Leute bei uns per Anruf, per SMS, WhatsApp, E-Mail. Entweder sind schon Kontaktinformationen mit drin, wie irgendwie eine Telefonnummer. Ansonsten schreibe ich zurück mit wann ich erreichbar bin und so weiter und schreibe auch immer rein. Oder du sagst mir eine Zeit, wann ich dich anrufen kann. Weil es ist halt manchmal auch einfach schwer, das Telefon in die Hand zu nehmen. Einfach rangehen ist einfacher.
Mhm.
Und die meisten erzählen das schon. Also das ist von... So banal das klingt, unvorbereitet in die Rente gerutscht.
Mhm.
Die Lebensaufgabe fehlt plötzlich, wenig Hobbys nebenbei. Ja, dann sitzt man plötzlich alleine zu Hause. Ja, die Wohnung wird gefühlt immer kleiner. Von Kindheit an schon, also wirklich angeboren. Ja,
angeboren?
Ja, ja, tatsächlich, es gibt angeborene und erworbene Depressionen. Ja, also Trauer zum Beispiel ist eine reaktive Depression. Die ist in der Regel zeitlich begrenzt, kann sich aber natürlich in eine andersartige Depression auch nochmal erweitern, wenn man dann nicht mehr rauskommt.
Die Symptome sind ähnlich, ne?
Die Symptome sind immer gleich. Also auch die Symptome bei einem Burnout sind genauso wie, oder eben auch wie Trauer, ne? Also der Antrieb, Hoffnungslosigkeit, Gedankenkreisen, Trostlosigkeit, also auch ja alles Sachen, wie Jockes schon sagte, die man ja auch nicht sieht. Ja, wenn jemand sagt, mir geht's gut, also man hat wenige Leute, wo man sagt, du siehst aber nicht so aus. Ja, die meisten können es, sie funktionieren. Ja, und das zu unterscheiden, da muss man jemanden gut kennen.
Und wir verlinken es auch, wie, wenn jemand sagt, okay, es könnte sein, dass mich sowas betrifft, wie kann man dich erreichen oder wie kann man euch als Gruppe erreichen?
Also zum einen gibt es eine E-Mail-Adresse über die Stiftung. Mhm. Die ist auf der Stiftungsseite, bin ich der Meinung, auch zu finden. Ist ein bisschen schwierig durchzuklicken. Ist auch gut.
Vorbereitet.
Ich kann sie, glaube ich, auch sagen. Korrigiere mich mal gerne. Es wäre blöd, wenn ich meine eigene E-Mail-Adresse nicht kenne. Ne? Ich glaube SHGD.
Genau.
Minus FC minus, nee, Stiftung. Irgendwas mit Stiftung.
Minus, also SHGD at fc-union-stiftung.de.
Da war die
und
Stiftung.
Natürlich wird die in den Shownotes zu finden sein. Eigentlich wollte ich so eine tolle Überleitung machen, aber passt jetzt nicht mehr. Ich wollte nämlich sagen, wir haben ein nüchtern betrachtetes 1-1 gestern gehabt. Aber jetzt kommen wir einfach zu Jocke. Du hast mir mal erzählt, du hast so gesagt, ich darf dich so ansprechen.
Ja, gerne.
Du hast mir mal erzählt, dass du teilweise nicht mehr wusstest, wie das Spiel geendet
ja, definitiv.
Ist, wenn du zum Fußball gegangen bist.
Ja.
Und du hast vor allen Dingen mal den schönen Satz gesagt, wenn bei einer Bach-Aufräumparty einer mit 5 Flaschen Bier angekommen wäre für 20 Leute, hättest du ein Fass aufgemacht und zwar ein ernstes.
Ja.
Und du bist sozusagen einer von den Leuten, die Initiatoren sind von nüchtern betrachtet mehr vom Spiel. Ja. Und warst selber stark alkoholabhängig.
Ja, definitiv. Sehr stark. Also ich stelle mich nochmal kurz vor. Also alle, die bei Union heiße ich natürlich Jockel, ansonsten habe ich auch einen bürgerlichen Namen, der heißt Jörg. Aber ist halt, da kommt man schneller ins Spiel, sag mal, mit dem Jockel. Bin auch so bekannt.
Ist ja bei mir auch mit Grobi.
Ja, ganz genau. Und ich finde das auch total in Ordnung und total wichtig. Ja, dann sag ich nochmal, ja klar, bin ich nüchtern betrachtet mehr vom Spiel, aber die Gruppe heißt eigentlich nur nüchtern betrachtet.
Oder das, suchtfrei.
Ja, suchtfrei ist, wir heißen aber nüchtern betrachtet, definitiv. Okay. Ja, suchtfrei ist direkt vom Verein, suchtfrei e.V., da kann man sich dann auch hinwenden. Ja, Mitbegründer, also bin ich nicht wirklich, aber ich bin kurz gleich nach der Gründung dazugestoßen zur Gruppe. Wir sind eine sehr aktive Gruppe, wir sind eine sehr große Gruppe, wir sind eine andere Gruppe.
Ihr seid jetzt auch ein Fanclub.
Wir sind jetzt auch ein Fanclub, ja, der hat sich jetzt auch gegründet und da geht es auch munter vorwärts. Aber und, wir wollen das
und
definitiv.
Und bevor ich es überhaupt vergesse, wir haben uns alle kennengelernt über die AG Soziales von der FUMA.
Ja,
haben
unbedingt wir erwähnenswert.
Genau, da sind wir alle Mitglied.
Und, ja. Da, und da kann man zum Beispiel, ich gebe gleich wieder zu dir, da kann man zum Beispiel, wenn man Rentner wird, schon sich vorher da aktiv einbringen und dann hat man wirklich viele Aufgaben als Rentner, weil die Oldies bei uns zum Beispiel, die haben eigentlich ja keine Zeit mehr für ihre Rente. Die können von morgens bis abends Kinder bespaßen, wenn sie wollen. Aber jetzt zurück zu dir, Jocke, erzähl mal.
Also ich freue mich oft, wenn ich dann Rentner bin, dann kann ich da noch mehr machen. Mhm. Ja, AG Soziales, das war mein großes Ziel, mit der FUMA mitzumischen. Also für mich ist wirklich Union, dieses Familiäre ist für mich wesentlich wichtiger als der Fußball an sich. Weil ich weiß, durch meine Suchterkrankung, kann man halt vielen Menschen helfen. So funktioniert unsere Gruppe, dass wir halt vielen Unionern einen Weg zeigen wollen, wie man aus der Sucht rauskommt. Jeder weiß, dass das ein langer, langer, schwerer Weg ist. Dass man ein suchtkranker Mensch definitiv sein ganzes Leben bleibt. Das geht nicht mehr weg. Das ist nicht wie ein Schnupfen. Da hat man ewig zu kämpfen. Da kann man immer mal nach Jahren durch einen, ja, durch einen Schicksalsschlag, zum Beispiel durch einen Tod, kann man wieder in die Sucht abdriften. Und wenn man dann so eine gute funktionierende Gruppe hat, wie nüchtern betrachtet, kann man definitiv mit vielen Leuten reden, die gleiche sind.
Ihr habt sogar noch eine zweite Gruppe gegründet, vor kurzem erst, und zwar für Leute, die Angehörige haben.
Ja, wir waren mit bei der Gründung, aber zwei definitiv, die haben sich da, die sind Vorsprecher der Gruppe, die sind Gruppenleiter. Funktioniert sehr gut zum Anfang, ist eine sehr schwierige Gruppe, sehr schwierig, sowas ins Leben zu rufen, schwierig durchzuhalten, definitiv. Also ich kenne aus meinen Erfahrungen nun mit verschiedenen Leuten, dass viele der Gruppen wieder kaputt gehen von Angehörigen, weil das ist nochmal ein ganz anderer Start. Da spielt ja immer so ein bisschen unterspurig mit so, jetzt scheiße ich vielleicht meinen Partner an, der eine Suchterkrankung hat. Das soll es aber nicht sein. Das soll es definitiv nicht sein, weil man kann auch so ein Co-Abhängiger werden, definitiv. Das geht ganz schnell. Sobald man sich um denjenigen, der eine Suchtkrankheit hat, so kümmert, dass man sein eigenes Leben vergisst.
Mhm. Erstens das und zweitens versuchen ja oftmals Familienangehörige das auch runterzuspielen.
Das ist eine Tatsache, genau. Ja.
Also
ja.
Du beschützt deinen Partner, deinen Sohn, deine Mutter, deinen Vater, wer auch immer, Onkel, indem du sagst, nee, das ist jetzt, naja, ein bisschen ist auch gestolpert.
Ja, heute mal. Ja, dann ist er in die Tür gerannt, hat ein blaues Auge. Ja, sonst ist er nicht so schlimm. Ja, natürlich, da gibt es tausend Ausreden.
Genau.
Und um das einfach mal aufzuschwemmen, damit man sagt, mein Gott, das aus der Dunkelheit rauszuholen, zu sagen, das ist eine Krankheit, wie jeder andere auch.
Und vor allem gerade im Fußball. Also ist ja, ich erinnere nur an den Spruch unseres Präsidenten, Union ist Bier, Bratwurst, deftige Sprüche. Muss man ihm einfach mal widersprechen? Nein, es ist nicht nur Bier, Bratwurst, deftige Sprüche.
Na, Fußball.
Fußball, ja. Aber Alkoholismus ist genau so eine riesengroße Krankheit mit Millionen Kranken. Und das ist natürlich auch wieder, sind wir wieder beim Spiegelbild, natürlich dann auch im Stadion. Und jeder, der mal im Stadion weiß, wie schwierig es ist, als trockener Alkoholiker an den Stand zu gehen und irgendwas zu bekommen, was nicht nach Alkohol riecht. Es stinkt ja an jedem Stand nach Alkohol.
Aber auch inzwischen, dank euch,
alkoholfreies Bier. Genau, dahin wollte ich hin. Das war ja, wir hatten ja an der FUMA, dass lange drüber diskutiert wurde, dass ein trockener Alkoholiker einen Stand braucht, wo es kein Alkohol gibt und auch kein alkoholfreies Bier, was ja nicht wirklich eine Alternative ist.
Ja, also erstmal
dafür habt ihr gekämpft.
Ja, wir müssen natürlich auch bei der Wahrheit bleiben. Das Angebot, was es momentan im Stadion gibt, ist nicht 100% alkoholfrei, weil sonst müsste da draufstehen 0,0. Es steht alkoholfrei drauf, also es ist immer noch ein Restprozentsatz drin. Der muss aber nicht als Alkohol, der muss aber, das würde reichen für manche, ja. Also ich zum Beispiel trinke nicht mal ein alkoholfreies, weil mir halt die Gefahr viel zu groß ist, eventuell daran wieder Geschmack zu finden. Und das geht ganz schnell. Aber man muss wirklich an sich arbeiten. Aber eine schöne Alternative wäre natürlich, wenn es irgendwann mal 0,0 gibt. Aber wie gesagt, möchte ich nochmal betonen, wir arbeiten mit dem Verein und nicht gegen den Verein. Mhm. Wir wollen das gemeinsam erreichen.
Ihr habt ja auch geschafft, dass bei dem Aufstieg der Frauen zum Beispiel gesagt wurde, es gibt ein Freigetränk.
Ja, definitiv. Definitiv
und nicht ein Freibier.
Ja, da bin ich Christian Arbeit immer noch sehr dankbar dafür, dass er das gesagt hat bei dem Konzert bei mir, als die Pause war. Wir haben die beiden ja mal zu uns in die Gruppe geholt, den Präsidenten Dirk Zingler und den Pressesprecher Christian Arbeit. Wir sind auch sehr froh gewesen, dass sie dieser Einladung gefolgt sind, sich auch wirklich mit uns hingesetzt haben, fast 2 Stunden mit uns gesprochen haben, sich unseren Kummer angehört haben, unsere Sorgen angehört haben und auch ihre Handys weggelegt haben und sich wirklich mit uns beschäftigt haben. Nicht einfach mal so ein kurzer, hätte ich auch nicht gedacht, dann hätte ich mich sehr getäuscht. Uns definitiv zugehört haben, wo wollen wir hin? Was hätten wir gerne? Ne? Wir sind keine Missionare, wir verteufeln das nicht, jeder muss das für sich selber entscheiden. Aber so Kleinigkeiten kann man definitiv tun, gerade um anderen zu helfen. Irgendwie habe ich jetzt ein Scheppern im Ohr.
Nee, das ist der Nachbar, der seinen Rasen macht.
Ja. Wir sind wir sitzen draußen.
Kann passieren.
Mehr live geht nicht.
Ich fürchte, dass das ja nicht zu hören ist.
Echt nicht?
Also ich höre
ziemlich stark.
Also könnte ich schon.
Ja, aber das
aber alles cool, alles gut. Also ich bin da.
Weiß ich nicht, aber wenn es so ist, ja, wir sind im Garten.
Also ja,
da passiert. Ja, da passiert.
Ja. Passiert so.
Ja. Und ja, wie gesagt, er hat uns definitiv zugehört und da kam dieses Thema auf. Also mich hat als erstes immer diese Früher natürlich nicht. Früher wäre der erste gewesen, der nach Freibier gerufen hätte. Und zwar am lautesten. Könnte definitiv drauf wetten. Aber man ändert sich halt im Leben. Ne? Und da hat mich halt gestört, dass es halt nur Freibier angepriesen wurde. Und da haben sie halt uns zugehört und da haben sie halt gesagt, darüber haben wir noch nie nachgedacht. Wir haben darüber noch nie nachgedacht.
Das ist ja der Aufstieg der Männer. Mhm. Ne? Parkplatz, alles voll, Freibier. So, ne, die Jungs alle, ja, cool. Ja, und ich dachte mir so, ja gut, ne, ich bin von einem Freigetränk ausgegangen.
Nein, warte.
Alle hin, ja genau. Nee, also für die Cola musst du zahlen, wo ich mir denke, so, warum? Also ich habe jetzt überhaupt kein Suchtproblem. Ich mag einfach nur Berliner Pilsner nicht. Ja, ich mag auch viele andere Biersorten nicht. Ja, und aber das fand ich auch, wo ich dachte so, ich werde jetzt also eigentlich genötigt, wenn ich das Freigetränk haben möchte, Bier zu trinken. Weil selbst das Radler haben jener Stand und Mitarbeiter, war auch nicht frei.
Das war ganz cool bei der Eröffnungsveranstaltung der FUMA. Insgesamt, diesmal findet immer so Anfang August statt, ne? Da gab es alle Getränke umsonst, die alkoholfrei waren.
Fand ich auch gut. Finde ich hervorragend,
positiv,
genau.
Sehr positiv. Und was ich nochmal definitiv betonen möchte, das ist ja, na klar, es wird alles teurer. Aber das Schöne ist auch, was ich auch mal dem Präsidenten gesagt habe, dass, und das nehmen wir natürlich sehr wahr, der Preis für Wasser ist gleich geblieben. Mhm. Und das ist sehr schön. Mhm. Das ist sehr schön, dass man wirklich sagt, nee, wir sind halt nicht wie andere Vereine, wir machen das, wir setzen das durch. Jetzt haben wir dazu gesagt, dass wir was tun.
3 Euro finde ich immer noch teuer.
Ja. Aber,
aber, ja, aber wie gesagt.
Aber ne? Du kannst ja einen halben Liter Wasser mit drin nehmen im Stadion.
Ja,
das wissen viele nicht.
Ja, ja. Und ich glaube, es ist ja auch im Pappkarton.
Tetrapacken.
Und da die Deckel ja sowieso dranbleiben müssen, macht keiner ab. Das ist das Gute, wenn man die EU mal so betrachtet, dass das nicht mehr so einfach ist, den Deckel abzumachen.
Aber was wäre denn so der ideale Stand für euch, wenn ihr einen Treffpunkt habt und ihr wollt einen Stand haben, den ihr gerne nutzen wollt? Das wäre ja, so der
kann ideale. Kann ich gerne sagen. Natürlich optimal, natürlich müsst ihr jetzt nicht 25 alkoholfreie Stände sein. Das ist Quatsch, das ist einfach mal, da wollen wir auch nicht hin. Wir hätten gern einen Stand, der auch Anlaufstelle für uns sein kann. Wahrscheinlich auch so in Kooperation mit der Depression, definitiv. Wo man halt hingeht und wo man nur halt Getränke bekommt, die nichts mit Alkohol zu tun haben. Also selbst an diesem Stand nicht mal, kann man natürlich drüber streiten, also aus meinem Fall sogar nicht mal alkoholfreies. Weil es gibt wirklich viele Leute in der Schlange, die wollen halt nicht nach Bier anstehen, die wollen halt nach anderen Sachen anstehen.
Das wäre auch mal Zeit für einen Saft oder.
Na, ich würde ja am liebsten ja nicht anstehen, aber
das ist ja. Kostenfaktor, ne? Kosten-Nutzen.
Darf ich diese Telefonnummer, diese 0171-Nummer da veröffentlichen?
Ja, definitiv, auf jeden Fall, ja. Also wir gehen sehr, sehr offen damit um. Wir sind eine sehr offene Gruppe, wir sind auch sehr offen im Gespräch und auch mit unserer Thematik sind auch sehr laut, aber eben positiv laut.
Wo steht ihr?
Vereinzelt, verteilt. Wir haben keinen direkten Standort, das machen wir nicht. Also ich zum Beispiel will es nicht, weil ich wollte ja aufgrund meiner Therapie, ich wollte dahin, wo ich früher gestanden habe. Mhm. Ich wollte zu meinem besten Freund, ich wollte mit meinem Sohn wieder zum Fußball, ich wollte zu meinem Kern, weil wir wollen nicht in so eine Ecke gedrängt werden. Mhm. Weil dann kommt es ja gleich, wenn du dich dann da hinstellst, oh, kick mal da geht zu den Ehemaligen.
Aber
das soll ja nicht sein, das soll ja durchwachsen bleiben.
Ihr habt einen Ansprechpunkt im Stadion vielleicht?
Wie meinst du das?
Na, also ich sag mal, wenn ich irgendein Problem habe, dann kann ich vorne
am. Ja, dann gehst du zum FUMA-Stand, nimmst dir einen Flyer mit. Ist die erste Frage ist natürlich immer, ich nehm's mal mit für einen Freund, ist alles korrekt, alles gut. So darf das ruhig sein, bis man dann, ja, vielleicht nach einem oder nach zwei Jahren sagt, doch, jetzt rufe ich da doch mal an. Und das ist eben das Schöne. Mhm. Wir trinken keinen, wir sind keine Missionare.
Okay, wie häufig trefft ihr euch?
Wir treffen uns wöchentlich. Wir haben angefangen mit 2 Wochen, dann haben wir aber auch schnell gemerkt, das ist zu wenig, weil. Dachten wir auch, da sind wir mal anders, wir machen nur 2 Wochen, haben wir schnell gemerkt, funktioniert so nicht, wir treffen uns wöchentlich, haben erst angefangen in der Wilhelminostraße, da habe ich meine Therapie gemacht, habe die Gruppenräume genutzt. Nee, stimmt nicht, wirklich angefangen haben wir bei Gangway, in den Räumlichkeiten, so ging es los, das wäre jetzt, danke nochmal Gangway für die Möglichkeit, dann wurde es aber halt zu klein, dann kam Corona, war zu eng, dann bin ich an meine Therapie daran getreten, habe ich gefragt, ob es möglich ist. Wir haben einen großen Raum da ob wir das da machen können. Wurde auch zugesagt, weil die das natürlich auch schön finden, obwohl die nichts eigentlich mit Union zu tun haben. Sind nur 90% Unioner, die da sitzen, aber das ist eine andere Sache. Ja, und dann ging es dann weiter. Und dann sind wir jetzt irgendwann in der Hämmerlingstraße gelandet.
In dem, in, wo die Abseitsfalle ist.
Genau, über der Abseitsfalle. Mhm. Über der Abseitsfalle betonen wir gerne, über der Abseitsfalle. Mhm. Kommt natürlich immer ein Schmunzeln auf wie von Grobi jetzt, aber ist halt so, weil Alkohol trifft man überall.
Und wenn ihr habt euch gelöst von der AG Soziales so ein bisschen und seid eine eigene Abteilung geworden oder irre ich mich jetzt komplett?
Mm, ja.
Ja.
Nein, voll und komplett. Zwar voll komplett, ja. Nein, und zwar, es war so, dass damals durch verschiedene Mitglieder des Wirtschaftsrates und auch der AG Soziales halt ja aufgrund von, ich kenne da jemanden, ich habe selber jemanden im Umkreis und so weiter, die Frage aufkam, wir haben eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Suchterkrankung oder für Unioner mit Suchterkrankung.
Hast Warum? Du sehr schön gesagt.
Mensch, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
Wollte er sich.
Bienchen von Jocke. und warum gibt es eigentlich keine für Depressionen? Weil ich sag mal, die Fallzahlen sind nicht geringer. Ja, das ist genauso lebensbeeinträchtigend wie eine Suchterkrankung. Und dann wurde das einfach mal so in die Runde gestreut. Und mein Mann war damals schon. Also Dirk war schon Mitglied der AG Soziales, über einen Fanclub halt. Und der kam nach Hause, sagte, ja, hier gab es eine Anfrage. So, dann habe ich so 10 Minuten drüber nachgedacht, habe gesagt, das ist mein Projekt. Weil einfach, ich habe den Vorteil, so ein bisschen wie Jockel auch. Ich hatte selber mal eine sogenannte Erschöpfungsdepression oder ein Erschöpfungssyndrom. Wie das heißt, das, was man gerne als Burnout bezeichnet wird, privater Natur, nicht beruflich. Von daher kenne ich die Symptome, weil die sind halt gleich. Ich habe aber auch jahrelang, also 12, um genau zu sein, in der Akutpsychiatrie gearbeitet, vorrangig mit Patienten mit Suchtkrankungen und affektiven Störungen, also depressiv, manisch-depressiv, nur manisch und so weiter. Das heißt, ich kenne auch die fachliche Seite und deswegen habe ich gesagt, das ist mein Projekt. Und ich glaube, im November kam der Aufruf vor, jetzt sind es glaube ich über zweieinhalb Jahre, also im November vor 3 Jahren kam der Aufruf und ich glaube, 28. Mai, danach haben wir uns gegründet. Also das hat ein halbes Jahr gedauert. Ja, das Konzept war soweit grob klar, das ging nachher ganz schnell mit ganz viel Unterstützung von der AG, von der Stiftung, vom Wirtschaftsrat und dann ging das ganz zügig. Mhm. Von daher. Und seitdem dürfen wir mal berichten.
Und ich weise auch mal darauf hin, wer Lust hat, bei der AG Soziales zum Beispiel mitzumachen. Wir treffen uns immer am letzten Donnerstag im Monat um 18 Uhr im Fanhaus in der Straße an der Wuhlheide. Das ist kurz vor der Abseitsfalle von Richtung Lindenstraße, kurz hinter der Abseitsfalle, weil
jetzt bist du
vom Stadion.
Direkt neben der Tanke.
Genau.
Alter Lidl-Markt. Na ja, klar, die Tanke ist daneben.
Ja, so, die Tanke.
Also
ja,
eine Tankstelle.
Die Shell-Tankstelle. Ja.
Jetzt haben wir genug Werbung gemacht, wa?
Ja. Genau. Nee, eigentlich nicht. Das ist wirklich eine Sache, die man wirklich jedem empfehlen kann, damit zu machen, weil du lernst tolle Leute kennen.
Genau.
Du hast eine Aufgabe, also du kannst dir deine Aufgabe nehmen, sagen wir mal so. Und das sind alles Leute, die sozial eingestellt sind, das ist alles ehrenamtliche Arbeit. Das macht unheimlich Spaß. Und du kannst dich austauschen. Also wie gesagt, ich habe zum Beispiel überhaupt ja keine Angst vor dieser Rente, die dann irgendwann kommt, weil ich weiß jetzt schon, dass ich was zu tun habe.
Ja, ganz viel Schulfeste, habe ich auch schon gesagt. Ja. Endlich Kita und Schulfeste.
Also ich habe jetzt auch keine Angst mehr vor der Rente. Mhm. Früher bin ich halt nur arbeiten gegangen und jetzt hat man natürlich auch AG Soziales, FUMA-Mitglied, wie sich das gehört. Und das war dann auch, war auch mein Ziel, dahin zu kommen, definitiv, um halt viele Leute kennenzulernen, um mit seinem Leben halt anders anzufangen, als nur arbeiten oder zu trinken oder zu trauern. Das war für mich ein großer Schritt nach vorne, definitiv.
Ist ja auch eine schöne Gemeinschaft. Wir sitzen ja dann immer so im Viereck. Dann berichtet jeder über seine Projekte. Und die längsten Projekte haben natürlich immer die Oldies, weil ist ja nun,
wir sind bedienen, ja auch die Ältesten.
Sind auch die Ältesten und ich glaube, was hat Kevin gesagt, wir bedienen ungefähr 25 bis 30 Schulen und Kitas mit zu Schulfesten. Das ist natürlich eine ganze Masse und die Schulfeste, Kita-Feste sind natürlich immer mitten in der Woche. Und wer kann da meistens?
Die Rentner.
Die Rentner. Und die haben Zeit. Und da ist ja unser Haupteinsatzpartner Hajo, der ja nun wirklich alle mitgemacht hat. Ja. Danke Hajo, falls du es hörst.
Ja, ich hab letztens da so ja mit ihm zusammen ein Schulfest betreut, hat richtig Spaß gemacht. Hatte ich einen ganz für mich alleine.
Oh.
Ja, und ja, war spannend. Also.
Ja, also wer Lust und Zeit hat, wie gesagt, Grobi hat gesagt, jeden letzten Donnerstag im Fanhaus. Gibt auch immer mal was Leckeres zu essen.
Ich wollte gerade sagen, vergiss das leckere Essen nicht, dank Moppi, ja.
Genau.
Also für das.
Moppi ist, glaube ich, einer der Co-Vorsitzenden, ne?
Mhm.
Und
Vorstand.
Genau.
Genau. Also mitmachen lohnt sich.
Und der ist ja in der Interessensgemeinschaft.
Kubikelfen?
Kubikelfen, genau.
Mhm.
Ich habe übrigens dieses Jahr aufgehört zu rauchen. Das ist also Jockel, der da raucht. Nicht, dass er denkt, ich bin
rückfällig geworden. Ja, leider hat Jockel ja wieder angefangen. Ich habe mal 8 Jahre...
Ich finde das auch ja nicht schlimm.
Ich hab mal 8 Jahre lang nicht geraucht.
Oh.
Also 8 Jahre lang. Da habe ich aber aufgehört für andere. Ich habe nicht für mich aufgehört. Mit dem Trinken habe ich für mich aufgehört.
Nein, ich hab aufgehört zu rauchen, weil ich früh morgens, wenn ich Zähne geputzt habe, manchmal so Würgereize bekommen habe, weil der Nikotin so sich so abgesetzt hat. Und meine Mutter hatte mir, als ich noch klein war, damals erzählt, dass sie aufgehört hat, deswegen zu rauchen, weil sie das nicht mehr wollte. Und da habe ich gedacht, machst du auch. Und das war so tief in meinem Kopf drin, dass es mir total leicht fiel. Also ich bin überhaupt kein aggressiver Nichtraucher. Ganz im Gegenteil, das stört mich gar nicht. Also das ist so tief gerade in mir drin. Und ich weiß aber, wenn ich nur eine Zigarette in der Hand nehme,
ja, ganz genau, ganz genau.
Wieder zurück.
Und ganz genau. Das ist genau so eine Sucht, so eine Sucht wie, so ein Suchtmittel wie andere auch.
Also aber, was hindert dich jetzt daran, zu sagen, die Sucht, die beende ich?
Ich glaube, dass ich noch keinen körperlichen Makel spüre, so einen ganz großen, bis auf, wenn ich es mal übertreibe, dass ich einen Husten habe. Ich bin im Kopf noch nicht so weit.
Mhm.
Also ich brauche diese Sucht. Es gibt ja auch so eine gewisse Suchtverlagerung, die man entwickelt.
Mhm.
Auch zählt zum Beispiel auch Kaffee trinken dazu, dass man dann halt nach so einem langen Entzug und sondern da, dass man halt dann mehr Koffein trinkt oder mehr halt koffeinhaltige Getränke trinkt. Man gibt's eine gewisse Suchtverlagerung.
Mhm.
Irgendwann, also ich habe es schon mal geschafft, ich muss jetzt wirklich eingestehen, das tut mir wirklich leid, ich habe so ja schon mal ein Union-Feuerzeug weggeschmissen mit 8 Zigaretten und habe es dann 2 Minuten ausgehalten, bin umgedreht, bin zur Tankstelle gegangen und habe mir neue gekauft.
Gibt es an der Tankstelle Union-Feuerzeuge?
Nee. Feuerzeug habe ich leider, aber ich hatte ja mal ein Notfeuerzeug. Und meine Hauptausrede ist natürlich, dass ich jetzt dieses Union-Feuerzeug nicht mehr benutzen kann, wenn ich nicht mehr rauche. Was natürlich totaler Blödsinn ist.
Ist aber
halt nur eine Ausrede.
Ist aber typisch für Sucht, ne?
Typisch für Sucht.
Guck mal, ich habe ja auch schon 3-mal mit Rauchen aufgehört. Weil eben, wie gesagt, ja, ach komm, ne, irgendwann muss man ja mal aufhören. Naja, das hält immer nie lange. Ja, und dann kommen so die netten Abende, wo man so beisammen sitzt, weil ich bin auch eher so ein Langeweile-Raucher gewesen. Bin nie ein Stressraucher gewesen. Ja, und dann sitzt du und denkst du, oh, jetzt doch mal eine, naja, und irgendwann.
Die meisten Union-Feuerzeuge bin ich tatsächlich losgeworden, als wir uns ständig für Europapokal qualifiziert haben, weil ich immer dachte, kriegen die ja nicht mit, wenn ich das Feuerzeug mitnehme. Aber die haben es jedes Mal gefunden, wenn ich durch den Zoll musste. Und das ist aber schlimm, man muss ja auf ihn Feuer mitnehmen und man denkt, oh, in Portugal ist es windig, dann nimmst du mal lieber ein Sturmfeuerzeug. Ey, wenn du das ganz unten im Koffer hast, das sehen die nicht.
Ja.
Wir müssen mal ihren Koffer aufmachen.
Was sagt ihr denn, wie lange ich gebraucht habe, bis ich dann wieder. Ich habe ja mit einer Zigarette angefangen. Diese typische. Ein Bier geht ja mal. Was schätzt denn, wie lange wieder ich. Also, ich habe so 1,5 Schachteln geraucht. Was denkst du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich wieder bei der 1,5 Schachtel war?
3 Tage.
Ich habe mit einer Zigarette angefangen.
2 Tage, würde ich sagen.
Nö, dann war ich ja gar nicht richtig. Eine Woche.
Okay.
Eine Woche. Also ich wirklich mit einer Zigarette am Tag, dann am nächsten habe ich schon, wenn eine geht, geht ja mal 2. Und diese Gefahr steht bei Alkohol genauso.
Ich hatte das mal tatsächlich bei jemandem, der hat 5 Minuten von der Arbeit weggewohnt, wo ich bin. Und der hat gesagt, er raucht nur gelegentlich. Also das ist ja kein Thema. Mal, wenn wir hier so gemütlich stehen, raucht er eine mit, aber er muss es nicht. Und der stieg irgendwann aus seinem Auto aus, wie gesagt, 5 Minuten Weg, mit einer brennenden Zigarette. Und habe gesagt, du bist abhängig. Niemand würde freiwillig im Auto rauchen.
Ja, das stimmt.
Na, Sucht definiert sich ja nicht, also viele denken ja, aber der ist immer betrunken, der hat ein Suchtproblem. Sucht definiert sich ja nicht über die Menge.
Nee.
Ja, sondern über die, das nicht ohne können.
Genau.
Ja, also genau. Selbst wenn jemand, es gibt Leute, die trinken 3 Bier abends vorm Fernseher. Die können es jederzeit sein lassen, nee, ist auch kein Problem. Und es gibt eben Leute, die können es nicht. Ja, also die werden dann unentspannt, die wollen ihr Bier haben. Wollen, in Anführungsstrichen. Ja, und die sind abhängig. Ja, genau. Und das ist dann abhängig. Ja.
Ich glaube, dass das eine Frage der Zeit ist, wann du, wenn du jeden Tag 3 Bier trinkst, das dann auch brauchst. Ich habe das am eigenen Körper gemerkt. Ich habe ja, das habe ich dir schon mal erzählt.
Da war ich sehr froh darüber, dass du mir das erzählt hast, auf dem Balkon.
Genau.
Auf dem Balkon. Fand ich total cool. Genau.
Dass man irgendwo, also dass ich wollte nicht so werden wie Leute in meiner Verwandtschaft und habe dann irgendwann beschlossen, dass ich 4 alkoholfreie Tage die Woche einlege. Und die erste Woche war richtig anstrengend.
Ja.
Ja, also das war nicht so, dass ich gesagt habe, wisst du was, sondern oh, ich habe jetzt aber so ein bisschen Hieper drauf. Also ich bin ja nicht wirklich abhängig, aber der Geschmack wäre jetzt schon schön. Ja? Und dann haben wir natürlich immer montags den Podcast und das ist ja der erste alkoholfreie Tag. Und dann hat meine Frau gedacht, ich bringe ihm alkoholfreies Bier mit. Und ich sage, bist du doof? Nee, habe ich nicht gesagt. So habe ich es nicht gesagt.
Sondern wäre ja auch nicht nett.
Genau. Aber ich habe gesagt, nee, mach mal nicht. Ich will ja nicht erst den Geschmack haben. Ich will einfach ganz bewusst diese Abstinenztage haben, damit der Körper die Abhängigkeit vielleicht ausgrenzt. Und geht mir gut damit. Ich übertreibe aber in den 3 Tagen manchmal, wo es dann losgeht. Nie so, dass ich nicht mehr zurechnungsfähig bin, aber schon so, dass meine Frau mich nicht mehr versteht. Oder dass sie sagt, den Satz sagen wir nochmal. apropos den Satz sagen wir nochmal, jetzt kommen wir aber zum Fußball mal. Wir hatten gestern 11.242 Zuschauer in der Alten Försterei um 18 Uhr.
18.30
Uhr? 18.30 Uhr, ja. War 16.30 Uhr schon da.
Ja,
da kann man auch mal was verwechseln.
Natürlich.
Wir hatten unter der Woche ein total tolles Interview mit unserer Kick-An-Freundin Inga Hofmann, die Dirk Zingler interviewt hat.
Exklusiv.
Exklusiv zum Thema Frauenfußball. Und wo er finde ich, eins der besten Interviews, die ihm hat in der letzten Zeit. Also genau. er hatte sich da, also soll man wirklich lesen, jetzt kommt Wind auf, jetzt hört man natürlich. Das kann man durchaus lesen, weil er da auch sich eingesteht, dass er schon mal anders gedacht hat und dass er aber findet, beispielsweise ein Zitat, dass wir, das ist aber unangenehm für euch jetzt zu hören, dass wir mehr Trainer, die nicht mehr auf der Trainerbank mehr Geld dafür investiert haben als für den Frauenfußball insgesamt. Und die Investition wurde gestern belohnt mit dem ersten Bundesligaspiel, wie ich schon eingangs sagte. Und als wäre das nicht schon kitsch genug, hat auch Lisa Heisler das erste Tor geschossen.
Ja, erste Bundesligaspiel der Geschichte der Unionfrauen und Lisa Heisler seit 2012 im Verein, jetzt 27, schießt das erste Tor. Also mehr Kitsch geht ja eigentlich gar nicht.
Kommt man doch in jedes Buch, oder?
Und dazu noch Unionerin des Jahres.
Naja, ist also, schon eine Meister.
Die Drehbuchautoren sagen ja immer, das ist mir so kitschig.
Ja, genau. Da hat wohl gerade ein Plakat hochgehalten, könnt ihr leider nicht sehen, aber wir können es euch beschreiben, sie ist da drauf, ja.
Ja. Und das Schöne war ja auch, dass das sehr gewürdigt wurde, indem man da eine riesige Tapete gemacht hat. Und zwar erste Liga, macht dich schick, hier kommen die Frauen aus Köpenick.
Mhm.
Und
30 Meter breit, an der Gegengeraden.
Das sah ganz schön aus, muss ich mal sagen. Wir haben, waren eigentlich komplett feldüberlegen, 67% Ballbesitz.
Genau, man muss dazu sagen, wir hatten ja erst am 16. Februar das letzte Spiel gegen Nürnberg, damals noch in der zweiten Liga, war ja auch bei uns. Und da haben wir sie 4-0 geschlagen. Und ich vermute mal, viele, die gestern da waren, haben gedacht, geil, jetzt machen wir 4-0 oder 5-0.
Die Erwartungen waren genau so bei
waren
mir.
Riesig.
Ich habe gedacht, oh, Frankfurt hat gegen die SGS Essen 5-0 gewonnen, wir wären Tabellenführer. Mhm. Das ist ja kein Thema, also Nürnberg, machen wir ein Vorbeigehen. Und dann hat sich herausgestellt, dass das doch schwerer ist, als man denkt. Und Tatsache, in der 90. Minute, also Fußball kennen wir ja alle. Ja? Fußball ist so, du hast so viele Chancen, du führst 1-0. Und irgendwann zum Schluss wirst du aufgeregt, also wir müssen hier eine 2-0 machen, sonst machen die nachher noch den Ausgleich in der letzten Minute. Es kam genauso. Nürnberg hat den Ausgleich gemacht, hat sich wie ein Sieg gefeiert und wir haben es ein bisschen wie eine Niederlage gesehen.
Ja.
Wir hatten in der 95. Minute eigentlich nochmal die Chance, noch einen zweiten Elfmeter zu bekommen, wo die Schiedsrichterin aber der Meinung war, oder vielmehr die Linienrichterin, das wäre Abseits gewesen.
Die haben sich so ein bisschen aus der Entscheidung rausgemogelt.
Es war nicht Abseits.
Nö.
Weil ja auch keine Union-Spielerin angespielt wurde, aber es war ganz klar Hand. Aber nicht die Schiedsrichterin war schuld, sondern wir waren schuld, weil wir kläglich umgegangen sind. Wir hatten ein Torschussverhältnis von 25-6. Wir hatten 15-2 Ecken.
Da haben wir unterschiedliche Statistiken. Ich habe 27-6.
Habt ihr die gleichen Spiele?
Ja. Naja, ich habe ja ab und zu mal mich unterhalten mit der Vivian.
Achso.
Und hab nicht jede Chance gesehen. Ja, aber kann sein, dass ich eine andere Quelle habe. Ich habe die Sportschau.
Na gut, ich habe das Fußballmagazin.
Okay, dann ist meine wahrscheinlich eher.
Ja, wahrscheinlich treffender.
Treffender. Ja, die Frauen waren auch relativ enttäuscht.
Aber nur am Anfang, glaube ich.
Im Gespräch danach.
Na, da vielleicht noch, aber ich glaube, wenn sie drüber geschlafen haben.
Und aber der Co-Moderator, also der Christian Arbeit der Frauen, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf.
Felix.
Felix, genau. Der hat jetzt schön gesagt, es war der erste Punkt in der Bundesliga.
Natürlich.
Und so muss man es sehen. Und das ist doch wieder was mich aufgebaut hat. Und
natürlich.
Wo ich gesagt habe, toll. Es wird natürlich jetzt schwerer. Am 15. September spielen wir um 18 Uhr in Leverkusen. Man kann es auf Sport1 sehen. Man kann es in Magenta TV sehen, auch glaube ich.
Auch glaube ich bei Datsun.
Und na, bei DAZN nur, wenn man zumindest mit der E-Mail eingeloggt ist.
Man muss sich anmelden, aber man muss es nicht bezahlen.
Und bei Magenta weiß ich auch nicht, ob du nicht irgendwie einen Zugang haben musst, weiß ich nicht. Bei Sport1 läuft es auf jeden Fall, aber könnte sein, dass man es in einer Grafik sieht, die nicht so schön ist. Und das hat ja Dirk Zingler auch gesagt in dem Interview, dass er das ganz furchtbar findet, dass die Spieltage so gestückelt sind, anstatt erstmal ein Produkt zu machen, was man anbietet, bevor man das einzeln vermarktet, weil wer, und da hat er sich gleich entschuldigt bei Bremen, aber wer will Bremen gegen Jena auf dem Acker sehen? Ja, ist einfach so. Also ihr müsst euch das mal vorstellen, die zweite Liga, da war eine KI-Kamera, die hat die Bälle verfolgt. Mhm. Ihr werdet wahrscheinlich nicht verfolgt haben. Aber das war echt anstrengend und der Max aus dem Rasenfunk hat auch gesagt, der sich wirklich für Fußball sehr interessiert, die zweite Liga konnte er nicht verfolgen, weil das war so schlechte Qualität. Da hat der DFB so sehr gezeigt, wie er Frauen hasst.
Also KI-Kamera, weiß nicht, habt ihr das mal gesehen?
Ich habe davon gehört, aber ich habe sie mal gesehen auch, aber habe es nicht weiter.
Das ist im Prinzip eine Kamera, die steht auf der Haupttribüne und die reagiert auf den Ball.
Ja, doch.
Und
doch.
Bei Spielen ist das so, gibt es Einwechsel, also gibt es Ballkinder. Und die halten Bälle in der Hand. Und wenn die den Ball nicht in der Hand halten, sondern einfach auftätschen, macht die Kamera den Schwenk auf das spielende Kind. Oder Torschuss, du hast eine Union, bewegt sich, das war ein grandioses Beispiel. Wir bewegen uns auf das gegnerische Tor zu, es wird ein Tor. Im Moment der Schussabgabe geht die Kamera auf die andere Seite, weil hinter dem Tor, von unserem Tor,
war
ein Ball, der sich bewegt hat. Du sahst auf einmal unser leeres Tor, also da stand nur Karabösel drin und auf der anderen Seite fiel das Tor.
Dann schlecht trainiert, ne, die KI. Also, wenn du ihr sagst, du bist hier gerade auf dem Ball.
Nee, das ist eigentlich ist es so, dass der DFB und die DFL unendlich viel Geld verdienen und sie müssten einfach nur sagen, wir machen das jetzt. Ja, du kriegst es ja so ja vermarktet, also die Sender stehen ja irgendwo Schlange, Fußball zu übertragen und das kann ja ein Nischenfernseher sein. Nicht ein Sender sein, aber du kannst es ja übertragen, du musst ja nicht gleich immer Geld verdienen. Also manchmal entwickelt, habe ich letztes Mal erst gesagt, war, manchmal entwickelt sie die ja von selber. Also ich sag mal, vor 20 Jahren mit Uschi Diesel hat keiner Biathlon geguckt oder die wenigsten Leute. Heute ist es ein Straßenfeger, weil einfach Biathlon gezeigt wurde und die Leute dann irgendwann die Namen alle kennen und so ist das eben auch beim Fußball. Das entwickelt sich, man muss es bloß anbieten. Man muss es wollen. Das macht Dirk Zingler hervorragend.
Er hat ja auch gesagt, er musste ja auch für sich Türen eintreten. Hm? Weil er einfach am Anfang anders dachte, man gliedert die Frauen in den Amateurbereich ein, bei der Ü50, alles gut, aber irgendwann kam dann auch der Gedanke, um da mithalten zu können, muss man halt professionelle Bedingungen schaffen, zumal auch die Rahmenbedingungen dann geschaffen waren durch das Nachwuchsleistungszentrum, wurde ja auch viel Geld investiert. Und jetzt war die Zeit, sagt er, und das Interview fand ich auch, wie du auch, sehr ehrlich, vor allem, weil er auch viel in Kritik gegangen ist, da war die Zeit jetzt zu sagen, okay, jetzt können wir in andere Sachen investieren, auch in die Gehälter der Frauen. Da sind keine übermenschlichen Gehälter, also keine...
Nee, sie können davon leben.
Die können davon leben, genau.
Das ist das Wichtigste.
Die brauchen keinen zweiten, keinen dritten Job.
Und du hast auch bei allem, was Frauen betrifft, können wir Männer uns ja immer so ja nicht vorstellen, so plötzlich mal schwanger zu werden, ja, oder mal bis ecke. Du hast dann auch eine Zahlung, die das erstmal aushält. Ja, also bei anderen Vereinen bist du raus.
Gab ja Beispiele diesbezüglich.
Genau. Und soweit macht Dirk eben möglich. Und also ich finde es grandios, wenn jetzt noch die Medizin sich um die Verletzung der Frauen noch mehr kümmert und man wirklich das wissenschaftlich hinkriegt, dass sie nicht so. Also Frauen sind verletzungsanfälliger am Fußball, weil die Sportart die Mediziner meistens Männer sind und sozusagen die Aufwärmprogramme alle für Männer geschrieben sind, nehme ich an, weiß ich nicht, also ich bin ja kein Mediziner, aber die haben lange nicht geforscht dran und es gibt viele Bänderrisse und Kreuzbandrisse.
Das kommt aber langsam, dieses, ich habe vor gar nicht so langer Zeit, ich müsste jetzt auch lügen, wo, eine Reportage gesehen über Frauen im Leistungssport, dass seit einiger Zeit eben wirklich daran geforscht wird, an zyklusbasiertem Training.
Zum Beispiel.
Ja, weil eben man Männertraining nicht 1:1 übertragen kann. Ja, aus diversen Gründen. Und da ging es unter anderem um Verletzungsanfälligkeit und Leistungsfähigkeit und so. Und das fand ich echt interessant. Also anscheinend ist man da beim Frauenfußball aber auch noch nicht so weit.
Nee, überhaupt nicht. Also,
aber es ist so eine definitive Entwicklung zu sehen.
Doch, denke ich
also
auch.
Gerade bei uns.
Und vor allen Dingen das Schöne ist ja, dass Dirk auch darauf hinweist, dass er nicht den Frauen was vorsetzen will, sondern soll sich selber entwickeln, also mit Absicht. Eine andere Öffentlichkeit. Das ist ja auch so, dass die Revolution frisst immer ihre Kinder. Ich habe gestern so schön gesagt, die aufsteigen, werden nicht Meister. Sondern meistens sind es dann andere, die dann irgendwann ernten. Aber das musste Dirk ja auch beachten, dass er, als er die Frauen gefragt hat, wollt ihr professionell Fußball spielen? Da fallen welche runter. Und wir haben auch ziemliche Publikumslieblinge an andere Mannschaften verloren. Finde ich immer noch Mannschaften doof. An andere Teams. Eine Mannschaft assoziiert, dass es eine Männermannschaft ist, aber ist ja keine. Also es sind ja Frauschaften.
Aber zu dem Thema habe ich gestern auch eine Diskussion gehabt. Wir hatten ja die Situation, wo eine gelbe Karte gegeben wurde, wo die Nürnbergerin unserer hinten geklammert hat. Und was sie eigentlich
rot.
Was rot war, weil sie, jetzt sagt man, letzter Mann, letzte Frau war, wie auch immer, war so eine Situation, wo ich sage, das war ein eindeutiges Verhindern einer klaren Torschance. So. Auch wenn sie nicht letzte Frau war oder wie auch immer man das bezeichnet. Und in diese Kategorie müssen mehr Profis ran oder es sollten professionelle Verhältnisse sein, gilt natürlich auch für die Schiedsrichterinnen. Und die waren gestern, fand ich, unter aller Regionalliga-Niveau.
Fand die Riem Hussein Tatsache gut.
Die Linienrichter aber nicht.
Ja, das mag sein. Aber die Schiedsrichterin war rigoros, wir hatten die auch schon mal in der zweiten Liga. Die hat dieses Absolute und das mag ich eigentlich, wenn Leute die gleiche Linie überall fahren. Also na klar hat sie, die hat auch für uns eine gelbe Karte gegeben, wo ich gesagt habe, warum? Was ist da jetzt gelb? Und für Nürnberg auch. Aber das ist dann ihre Sache, das ist dann ihre Entscheidung, das ist ihre Wahrnehmung und wenn die überall gleich ist, ist es okay. Man hatte aber so ein bisschen das Gefühl, und das streite ich auch nicht ab, als ob man wollte, dass wir nicht über Ziel hinausschießen und nicht schon Nürnberg abschießen, sondern man hat versucht, so, also, wir hätten den Elfmeter kriegen müssen.
Genau. Oder die Tätigkeit an der Eckfahne. Das war eindeutig zu sehen, dass die steht einen Meter daneben und sieht nicht, dass der Ellbogen an unserer Spielerin rangeht. Genau. Und zwar heftig. Und dann natürlich, was man immer sagen muss, man sollte, wie heißt die Schiedsrichterin? Du hast den Namen eben genannt?
Riem Hussein.
Die braucht mal neue Schuhe. Klettverschlüsse, würde ich sagen.
Ja, Klettverschlüsse.
Die hat sich sechsmal die Schuhe gebunden. Und ich sage, auf dem Feld. Unterbrechung, halt, Moment, Schuhe schnüren. 5 Minuten später wieder Schnur schnüren. Da schenkt der Frau doch mal ordentliche Fußballschuhe mit Klettverschluss.
Aber es gibt ja auch Doppelknoten. Nicht.
Oder Doppelknoten. Nee,
es gibt auch einen ganz hervorragenden Boa-Verschluss, nennt er sich. Den haben Radfahrer oftmals. Das ist so ein Rädchen, was du auf dem Fuß drehst, damit du keine Schnürsenkel hast und nicht da hängen bleibst in der Kette.
Ja.
Gibt es jetzt auch bei Arbeitsschuhen, deswegen weiß ich das. Und wenn du das erstmal hattest, es ist ideal. Also du drehst einfach fest und fertig ist. Also du brauchst nicht dich irgendwie hinhocken, sondern gehst runter, immer festgezogen.
Ja. Guck mal, ich habe Schnürsenkel ohne Schleife.
Du hast endlos Schnürsenkel.
Gummischnürsenkel.
Weiß nicht, ob das Gummi ist.
Gummi, ja. Elastisch. Also ich kann auch richtig Schnürsenkel binden.
Kann ich auch noch. Kriegt das auch hin.
Ja. Also, gibt das Fußballschuhe mit Klettverschluss?
Es gibt diese Fußballschuhe, wo du drunter bindest und dann machst du nochmal einen Klettverschluss drüber.
Ah ja.
Das sind die meisten Fußball. Ja, wahrscheinlich. Also das sind die normalen gängigen Fußballschuhe, wo du den Klettverschluss drüber machst, damit die Schnürsenkel darunter eine gewisse Festigkeit haben. Aber bei ihr hatte ich das Gefühl, entweder wollte sie Knoten üben oder sie brauchte wirklich mal neue Schuhe. Also das war nicht mehr mit anzusehen. Also wie oft sich die wirklich, ich habe es glaube ich gezählt, 6-mal.
Du hast es, glaube ich, gezählt.
Ich habe es gezählt.
Ach so, okay. Das ist dann eine Aussage, mal. Genau. Mir ist es aufgefallen, ja. Ich fand aber auch, dass das ziemlich viele Auszeiten ohnehin waren.
Die Nürnbergerinnen hatten Fallsucht.
Und die hatten in der 60. Minute schon die ersten Krämpfe.
Ja.
Und
wir hatten das Thema vorhin in der Straßenbahn.
Ja, deswegen haben wir.
Auf der Fahrt hierher, genau. Was uns denn hier erwartet.
Ja, genau. Und wir haben.
Krämpfe?
Also, ich war ja auch, genau, in der zweiten Liga auch schon, waren wir ne, spontan, was machen wir heute, komm, lass mal zu den Frauen gehen. Zum einen zu den Profi-Bedingungen. Ja, ich fand es damals schon krass, wie viel so ein halbes, dreiviertel Jahr Profitraining ausmacht. Oh. Ne? Also, wenn man dann wirklich im Stadion ein Spiel gegen eine Mannschaft sieht, wo die Frauen keine Profibedingungen haben, sondern das eben, ich sag mal, mehr oder weniger freizeitmäßig neben dem Job machen. Ja, also da tun sich ja Welten auf. Und wir hatten das Thema, was ich beim Frauenfußball eigentlich ganz angenehm finde. Es wird gefühlt, wahrscheinlich nicht immer, aber doch in den meisten Fällen zu 95% weniger lamentiert. Also ich war ja überrascht, dass die Frauen deutlich weniger Redebedarf haben während des Spiels als die Männer. Und auch diese, ich habe vorhin gesagt, die fünffache Neymar-Rolle. Ja, also sieht diese. Man auch selten. Deswegen, gerade bei dem, wie du meintest, Fallsucht, sieht man eher selten. Die fallen schon mal, aber erstens haben die keinen Dramatikus vorher belegt. Ja, und dieses, oh, ich bleib liegen und ach, und dann steht
und
man auf ohne Zirpel. Wenn
du ein T-Shirt zieht, musst du dich hinschmeißen.
Ja, genau, das hast du doch oft in der Gesellschaft überhaupt bei allen. Wenn du so siehst, ich neige nicht zum Jammern, wenn ich was habe. Meine Frau hat immer hat es nicht mitgekriegt, wenn ich Kopfschmerzen oder weiß ich was hatte. Aber wenn Männer eine Grippe haben, sagt man ja umgangssprachlich, sie sterben sehr förmlich.
Es ist anders, ja. Das ist erwiesen sogar.
Ja, mag sein, aber muss nicht sein. Nee. Also man kann sich auch zusammenreißen, wenn man das möchte. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist das eben ein Spiegelbild der Fußball der Gesellschaft. Ja. Da ist es genauso. Also
Männerschnupfen ist schon gefährlich. Musik. Jetzt mal hier einwerfen. Also, ja. Also ich zitabriere die dann und die Männer schnupfen, wenn ich ihn mache.
Das ist schön. Aber
ich glaube ja tatsächlich, ich ziehe meinen Mann ja auch immer auf, ja, weil er beklagt dann immer. Er beklagt immer, dass er das Licht sieht. Ich weise ihn dann darauf hin, dass das nur der Fernseher ist. tatsächlich, ich glaube, ja, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Männer und Frauen Erkältungen anders wahrnehmen.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass Männer gerade in Ehen oder Beziehungen, die meisten, das einfach schamlos ausnutzen, dass sie jetzt mal schwach sein dürfen.
Mhm.
dass sie jetzt mal todsterbenskrank da niederliegen dürfen.
In meiner allerersten Beziehung hat mir die Frau, mit der ich damals zusammen war, eine Klingel hingestellt ans Bett, weil ich krank war und eigentlich nur ins Bett wollte. Und weil man ja als Mann logisch rangeht, habe ich gedacht, oh, eigentlich würde ich jetzt gerne was zu trinken haben, weil die klingel mal. Und dann kam sie rein und hat gesagt, du klingelst wirklich. Und ich gesagt, dafür ist er doch da. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, aber, ja.
Das war das Ende der Beziehung.
Nee, das hatte andere Gründe und das Ach spielt so. Auch keine Rolle. Ja.
Ja, aber es ist schon, wie gesagt, so. Fällt immer wieder auf, so durch verschiedene Beziehungen, dass Männer dann doch sehr, ne, also wenn man als Frau so erkältet ist, ne, dann ist das so, ne, ich mach trotzdem.
Ja, meine Frauen machen das irgendwie anders. Ja, und teilweise aber auch, weil ich sag mal, das, wenn du eine Mutter bist beispielsweise, dann fragt das Kind ja nicht danach, ob du gerade dich scheiße fühlst, sondern du musst, ja, und der Vater nimmt sich dann raus, weil er den Schutzreflex hat. Aber wenn er alleine ist, dann muss er auch. Also das ist dann wirklich schwierig. Und da kann es richtig, also wir kennen es alle, wenn du, sag mal, spät nach Hause gekommen bist, noch eine schöne Party habt und du früh um 5 Uhr steht dein Kind am Bettchen und sagt, Vater, was ist denn los? Wollen wir nicht mal? Und du, 3 Stunden schlafen? Muss das jetzt wirklich sein? Kannst du nicht zu Mutti gehen? Ja.
Und Mutti steht dann auf.
Ja, nee, man sollte sich teilen, aber wie gesagt, das ist
ja,
so.
Ja. Ist gerade die Frage, hat Mutti mitgefeiert, dann wird es natürlich schwierig.
Ja. Ja, in dem Sinne war aber gestern tatsächlich Fallsucht. War zu sehen, obwohl Zeitspiel in der 67. Minute bei noch 1-0 für uns war eigentlich, wäre unsinnig, aber gut.
Ja, weiß ich nicht. Also ich sag mal, wahrscheinlich wird ja meine Erwartungshaltung Nürnberg auch gehabt haben. Wir wollen hier nicht Tabellenletzter werden beim ersten Spieltag. Also ein 1-0 ist ja für sie auch ein gutes Ergebnis irgendwo. Und vielleicht haben sie ja gedacht, wir halten so lange wie möglich das 1-0. Vielleicht gelingt uns ja ein Tor, weil die ja auch Fußball schon mal gespielt haben. Also es ist ja im Fußball einfach so. Das erlebst du ja immer wieder. Das Allerschönste an dem gestrigen Spieltag, der so spät stattfand, war ja, dass ich das andere nicht mehr sehen musste, was im Fernsehen dann auch lief.
Ja, ich habe noch die letzte Halbzeit geguckt. Aber was noch gestern war, Union hatte sich was Echtes, was Tolles einfallen lassen, Zuckertüten. Oder sagt man nicht mehr, man sagt Einschulungstüten, glaube ich.
Mit Entschuldigungsschreiben.
Mit Entschuldigungsschreiben, weil ja heute erster Schultag war und der Frauenspieltag ja normalerweise ein Familienspieltag ist, weil ja viele Familien mit Kindern kommen, auch schulpflichtigen Kindern. Und 18:30 ist ja, naja, Spielende 20:30, okay. Das ist natürlich für Grundschüler dann schon ein bisschen spät. Und Union hatte dann für alle Grundschüler, gab es am Eingang eine Schultüte mit einem Entschuldigungsschreiben.
Das stimmt nicht.
Wieso?
Weil es tatsächlich nicht für alle Grundschüler, weil die waren irgendwann alle, das waren so viele Schüler da, dass damit hat Union nicht gerechnet. Ich habe einen Kollegen,
aber stand doch irgendwo, ne, so lange wie der Vorrat rein.
Genau, naja, sowieso, ja. aber der kam eben so spät und hat gesagt, oh, was? Er hat damit fest gerechnet, dass er da auch noch einen abkriegt, aber war ich eben schon alle. Also es kamen mehr Schüler als erwartet, was ja auch schön ist.
Definitiv. Und das Entschuldigungsschreiben war gut formuliert, hat bestimmt der ein oder andere heute abgegeben, wenn er schlafend im Matheunterricht saß. Wahrscheinlich. Aber gut, 1-1 am Ende. Gefeiert haben wir trotzdem.
Platz 4, ne? So etwa?
6 mit Nürnberg.
Da habe ich zu spät geguckt.
Ja, dadurch, dass wir ja zu Hause gespielt haben, ist die Tabelle ja eigentlich so, dass alle, die auswärts ein 1-1 erzielt haben, davor gezogen werden, weil sie ja, sag mal, das schwerere Programm hatten. Und Wolfsburg gegen
Hamburg.
Hamburg hat 3-3 gespielt. Die sind ohne auf Bede vor uns, weil die ja 3 Tore geschossen haben. Und Bremen hat 1-1 gegen, ach, keine Ahnung, ich hab die jetzt nicht alle im Kopf, die Ergebnisse, aber es waren viele unentschieden, auch 2-1-1. Und deswegen, und wie gesagt, wir kriegen jetzt Leverkusen, das ist ein echter Wahrsager, aber der ist dann, das ist dann wieder mal so ein gänzlich anderes Spiel, da werden wir nicht 37%, da werden wir nicht 63% Ballbesitz haben, sondern eher die 37%. Mal sehen, wie das wird. Also das ist ja ein Spagat, Der wird sehr interessant.
Und ich denke mal, auch viele Spielabläufe, die waren im Ansatz zu sehen, was man mit Steckpässen machen will, wie schnell man über die Flügel kommen will. Aber da fehlte teilweise noch die Abstimmung. Und ich
Wer war denn die Spielerin deine, für dich des Spiels?
Für mich gibt es zwei. Das war auf der einen Seite Eileen Campbell, die Nummer 10.
Die kam aber erst sehr spät.
Ne? Richtig, aber hat geniale Pässe gespielt. Die kam ja für Lisa Heisener.
Nee, für Sophie Weidauer.
Ach, Sophie Weidauer, das stimmt. Oder und Naika Reisner. Also was die abreißt auf der linken Seite, das ist Wahnsinn.
Ich fand Tatsache Jenny Hipp.
Stimmt, im Mittelfeld, ja.
Also Wahnsinn. Wahnsinn, wie viel Ballpräsenz sie hatte. Sie war immer anspielbereit und ja, Naika Reisner auf der Außenbahn, aber manchmal nicht so durchgezogen. Und da hätte sie ein bisschen mehr mit ihrer Geschwindigkeit spielen können. Und eigentlich fand ich auch Tomke Schneider ganz gut. In der 90. Minute gerade nicht mehr. Da hat sie sich falsch
das
orientiert.
Das war falsch orientiert, genau. Da ging sie nach links und rechts stand zu frei.
Ja. Wahrscheinlich wird sie das gleiche Problem haben wie Eke mit links und rechts.
Und hat wahrscheinlich ihre Mitspieler gesagt, geh mal nach rechts. Okay, genau. Bieg links ab.
Ja, und wen wir auch gestern das erste Mal gesehen haben, glaube ich, ist Ida Häkkinen. Die
Finnin,
die war lange verletzt. Ja.
Genau, und wen wir noch gesehen haben, war eine totale Mondfinsternis.
Ich nicht. Ich bin dann mit Fahrrad nach Hause gefahren. Empfehle ich allen, die alte Försterei mit Fahrrad zu verlassen. Du stehst nicht im Stau, außer gleich am Ausgang.
An der Ampel.
Nee, am Ausgang. Da stehen, also erstmal, also ich habe immer das Gefühl, die Leute treffen sich alle dann da, verabreden sich dann damit, zum gemeinsamen nach Hause gehen und bleiben genau da stehen.
Ja, man muss ja auch Tschüss sagen, vernünftig.
Natürlich. Also, das gehört natürlich.
Ja dazu. Oh, immer da, wo es am engsten ist.
Diese klassische Umarmung gehört da dazu.
Und natürlich.
Definitiv. Und falls er hier zuhören sollte, Kai Wegner, ich hasse dich für deine Fahrradwege in Berlin.
Sagst du jetzt nur, weil du jetzt Radfahrer bist, oder?
Nee, also weil ich, also war ja gestern schon dunkel und du hast stellenweise Radführungen, die kannst du von vorher nicht wissen. Und diese E-Bikes, die man ja hat, die fahren locker mal 20 bis 25 km/h und du hast wenigstens Licht dran, was einigermaßen leuchtet, aber die Autostraßen sind ausgeleuchtet von den Laternen. Alle Laternen sind für die Autostraßen gemacht, weil Autos ja nicht so große Scheinwerfer haben. Und wenn du dann plötzlich fast im 90-Grad-Winkel abbiegen musst, das kann schwierig werden. Ja. Ja.
Ohne Vorwarnung, definitiv.
Und wie gesagt, es ist schön, dass wir die A100 haben. Da freue ich mich sehr für die vielen Autofahrer, die da alle rumstehen. Fahrradwege wäre billiger gewesen, aber jeden Tag bedanke ich mich bei ihm für die tollen Situationen, die du hast. Aber ansonsten, ich bin nach 35 Minuten habe ich bis nach Hause gebraucht, hätte ich mit Auto gebraucht. Also war gut.
Also warst du vor der Mondfinsternis zu Hause?
Ich muss ja um 4 Uhr aufstehen.
Ja.
Also ich liebe es auch. Fußläufig zum Stadion, fußläufig zur Arbeit, alles schön.
Ja, wenn man den richtigen Lebensmittelpunkt gesucht hat, dann ist man klar.
Das Leben so eingerichtet, dass es jetzt passt.
Ich muss sagen, ich finde das auch schön. So schön ein Stück den Bulo-Wanderweg runter.
Obwohl,
über die Hämmerling.
Ist der jetzt beleuchtet nachts?
Da nicht.
Das ist aber auch.
Aber du hast ja von den Bauten da Lampen, von daher geht das meistens.
Das ist ja auch so eine Sache, wo ich immer sage, Respekt allen Frauen, die sich das noch trauen. Ich traue mir jetzt selber manchmal nicht, diesen Weg da zu laufen, weil ich den doch sehr, sehr finster finde.
Also sag mal, nach dem Spiel sind da ziemlich viele Unioner unterwegs. Von daher, sag mal, ich meistens meinen Mann dabei. Von daher, gut, er ist nicht immer eine Hilfe nach dem Spiel.
Wollen wir darüber reden?
Und er sieht ja auch das Licht.
Ja, sowieso. Gut, da sind aber auch Radfahrer unterwegs und so weiter. Also das geht schon. Und wir haben nur ein relativ kurzes Stück. Ja, also ich muss nicht irgendwie bis fast nach Biesdorf laufen. Von daher geht das schon.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Ja, definitiv.
Und ich hoffe, am Ende, euch, ja, weißt du, du kannst noch ein bisschen was erzählen. Also,
das Angebot darfst du Jockel aber nicht machen.
Willst du noch was? Also denkst du, dass
das. Ja, also ich würde zumindest, wenn wir schon mal hier in so einer kleinen engen Runde sitzen, erstmal muss ich, darf ich das eigentlich sagen?
Ja.
Nicht, dass ich jetzt von Frauen alle nicht. Ich habe mir mal gedacht, dass der Frauenfußball ist, die größere Bälle haben. Beim ersten Frauenfußballspiel, was ich gesehen habe, sicherlich war ich da noch tief drin in meiner Sucht. Da dachte ich, der Ball ist größer.
Also ich hab mal eine Sendung gesehen, wo einer gesagt hat, er hat sich im Intimbereich rasiert, weil wenn die Hecke kurz ist, wirkt die Palme länger. Und das Gleiche würde ich assoziieren. Frauen sind im Allgemeinen nicht so groß wie Männer, also im Durchschnitt. Und vielleicht wirkt deswegen für dich der Ball größer.
Das kann sein.
Ja, aber der gleiche Ball ist die gleiche Größe des Spielfeldes. Am Anfang haben die tatsächlich nur 35 oder 40 Minuten gespielt, weil man gedacht hat...
Die halten nicht so lange durch.
Die halten nicht so lange durch. Im Skispringen hat man gesagt, das kann nicht olympisch werden, weil bei der Landung fällt die Gebärmutter raus, hat wirklich der Skisprungchef mal gesagt. Gibt tolle Sachen.
Ist gut aber, dass sich Medizin und so auch weiterentwickelt. Das ist ein bisschen böse.
Nee, was ich natürlich gerne machen will, wenn wir schon hier zusammensitzen und über Depression und Sucht allgemein reden, zählt natürlich auch die kleine Werbung dazu. Wir haben ja schon angefangen mit den Geschäften und Union ist ja klar, die Werbung darf man machen. Wir würden gerne Werbung machen für den 16.09., für den ersten Tag.
Das hätte ich fast vergessen. Ja.
Ich nicht. Für den ersten Tag der Selbsthilfe.
Nächste Woche Dienstag.
Genau. Also Hintergrund ist einfach mal der, dass wir uns einfach mal ein bisschen mehr zeigen wollen im Verein, ne, in der Öffentlichkeit, dass es halt Ansprechpartner gibt für unseren Kummer. Ne. Für jede Krankheit gibt es ein Mittel. Selbst die Sucht ist eine anerkannte Krankheit. Wie jeder weiß, da brauchen wir jetzt nicht mehr lange drüber zu reden. Dass man halt einfach lernt, darüber offen zu sprechen. Über dieses Thema offen redet, offen nachdenkt und einfach mal vielleicht eine Akzeptanz irgendwann zu sehen. Ist zwar nicht so wie ein Schnupfen, aber kann definitiv auch behandelt werden. Es gibt viele Ansprechpartner, gerade auch im Verein, die da hinterher sind.
Wir sag mal die Uhrzeit.
14 bis 19 Uhr.
Von 14 bis 19 Uhr, genau.
Auf dem Gelände der Alten Försterei.
In der Alten Försterei.
Oben in der Schlosserei.
In der Schlosserei, genau. Ganz genau. Informationstag, kommt einfach mal vorbei, guckt euch an, ihr müsst euch da nicht ausweisen, ihr kommt einfach vorbei, geht an verschiedene Stände.
Gibt es Bier?
Natürlich nicht. Es gibt auch nicht mal alkoholfreies. Also,
das ist gut.
Ja, definitiv nicht. Gut. Also weil für das viele war jetzt ist
auch selbst, scherzhaft
alles gut, kann ich mit umgehen. Weiß hab ich. Lange Therapie hinter mir. Kann ich jetzt mit umgehen. Ich weiß nicht mehr sofort zurück.
aber weil wir jetzt gerade doch nochmal ins Reden gekommen sind, wie sieht es denn mit Kooperation mit anderen Fußballvereinen aus? Ich weiß aus unseren Gesprächen, die braun-weißen Kaffeetrinker sind
ja,
ein Thema
bei St. Pauli. Ja, wir reden mit denen.
Schalke 0 Bier, ne?
Schalke 0 Bier ist jetzt ganz neu. Cooler Name. Der bleibt doch hängen, wie unser Nüchtern betrachtet. Definitiv, die bleiben hängen. Es gibt mehrere Vereine. Es gibt Vereine, da wird es mir von Anfang an zu sehr vom Verein gesteuert. Diese Sache, ne? Man kann natürlich auch seine Leute steuern vom Verein aus. Läuft bei uns zum Glück anders. Es ist was unterwegs. Wir waren in St. Pauli. Wir waren da bei dem ersten Treffen der Fangruppen, der alkoholfreien Fangruppen, die sich da gebildet haben. Da wird vielleicht noch was Größeres draus. Müssen wir mal gucken. Nächstes Jahr soll es im Stadion stattfinden. Hat man uns auch schon angesprochen. Mal gucken, wo es hingeht. Da geht es aber eben hauptsächlich darum, halt die Suchtgruppen, und die gibt es überall. Brauchen wir nicht mehr darüber reden. Wir brauchen jetzt keine Grundsatzdiskussion hier führen.
Natürlich.
Suchtkranke Menschen gibt es überall, in jedem Beruf, in jeder Führung, in jeder
Wobei Abteilung. Das wahrscheinlich bei Union wirklich die meisten Alkoholiker gibt, weil wenn ich sehe, was bei uns
an Bier weggesoffen also wird. Ich rede ja gerne von alkoholkranken Menschen anstatt Alkoholiker, weil weil das wirft gleich so, oh, der Alkoholiker, so, wisst ihr so, wirft ein bisschen einfach mal anders reden. Deswegen zum Beispiel, es gibt kein Freibier, sondern es gibt Freigetränke. Und schon ist dieses Wort Bier nicht mehr da. Die sind so eine kleinen Stufen, die man erreichen kann. Diese kleinen Worte, die man so weglassen kann. Ne? Nicht eben vom...
Bin ich ein guter Stichwortgeber, oder?
Vom definitiv. Zum Beispiel dieses Wort Kindersekt. Warum muss man das sagen? Warum?
Ja, das ist wie Rinderroulade und Kinderschokolade, weißt du? Also
Kaugummi-Zigaretten.
Die heißt Rinderroulade, weil die Roulade aus Rind ist. Und Kinderschokolade ist aber ja nicht aus Kindern. Also äußerst selten jedenfalls.
Ja. Sollte man denken.
Aber früher halt war halt Alkohol drin, ne? Milchschnitte, war bekannt.
Ja. Ja.
Warum?
Ja, furchtbar. Warum? Also, ja, aber richtig, die Bezeichnung.
Also wir wissen warum.
Die Bezeichnungen sind manchmal so und manchmal so. Kann ich mir vorstellen, dass das aus deiner Perspektive eine andere ist. Mhm. Ich zum Beispiel finde, wenn man veganen Bierschinken kauft, dann kann man auch sagen, das ist eigentlich kein Bierschinken.
Mhm.
Aber eigentlich willst du ja erreichen, dass du ohne dass das Tier getötet wurde, du den Geschmack von Bierschinken hast. Und vielleicht kommt es deswegen auch mit dem alkoholfreien Bier. Ja, dass du jemanden vorgaukelst, aber du hast ja vorhin schon gesagt, und das ist ja richtig, alkoholfreies Bier ist ja äußerst selten alkoholfrei.
Richtig. Nur wenn 0,0 draufsteht, ich kann mich gerne mal umdrehen, dann könnt ihr das lesen, was da draufstehen muss. Da.
Nee,
da 0,0 darf kein Alkohol drin sein.
Das Problem ist, glaube ich, auch, dass eben diese veganen Tierprodukte oder eben auch alkoholfreies
vegane
Bier, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, eben nicht für zwingend für Veganer sind oder für Menschen mit einer Suchterkrankung, sondern ich glaube, sowas ist primär für Menschen, die
vom Fleisch weg wollen.
Mal ein Bier trinken, aber dann gerne auch mal ein alkoholfreies nehmen oder eben Menschen, die gerne Fleisch essen, aber gerne auch mal, so wie du sagst, 4 Tage alkoholfrei, die sagen, okay, mal 3 Tage die Woche fleischfrei, eine Alternative einfach suchen. Und ich weiß zum Beispiel, wir hatten das Thema ja auch mal mit den Bezeichnungen, da waren wir uns auch sehr schnell sehr einig, dass wenn man sagt, der Depressive, der Alkoholiker, dann reduziert man einen Menschen auf genau diese eine Krankheit.
Stimmt.
Ja, deswegen auch am Anfang, ist euch vielleicht aufgefallen, wir haben ja wirklich gesagt, wo du mich noch gelobt hast, ne? Menschen mit Depression, Unioner mit Depression, Unioner mit Suchterkrankung.
Hm.
Ne? Weil, also ich möchte lieber auf einen Unioner reduziert werden, als auf einen Depressiven.
Ja, und richtig ist natürlich, alkoholfreies Bier, das ist schön, dass du gesagt hast, ist Tatsache für Menschen, die vielleicht danach mal Auto fahren müssen, aber nicht suchterkrankt sind.
Hm?
Ja. Also die einfach sagen, wisst ihr was, ich stoße jetzt hier mit dir an. Ist ja sowieso in Deutschland sehr kurios, weil du kannst ja, im Prinzip musst du dich ja verteidigen, wenn du was nicht trinkst.
Das ist ja generell.
Ja.
Ja. Als Frau ist man meistens schwanger oder hat gerade irgendwelchen Kummer.
Also es ist halt,
man muss sich entschuldigen,
also
weil es ist halt gesellschaftlich anerkannt.
Aber das ist beim Rauchen zum Beispiel ja nicht so. Also ich kann auf eine Party gehen, da fragt mich keiner, komm, ey, Ene kannst du doch mal mitrauchen. Aber bei Alkohol machen sie das, oder?
Ja.
Kommt das Ene Bier.
Ja. Oder kannst du mich nicht leiden, du trinkst mit mir nicht?
Genau.
Geht auch sofort so auf die emotionale Schiene, ne?
Oh, absolut. Damit er sich entschuldigen kann, damit er trinkt. Naja.
Ich war den einen Tag in einem Kino, darf man wahrscheinlich gar nicht erzählen. Ich sage auch nicht, in welchem.
Warum darfst du das nicht erzählen? War das Union-Kino?
Erzähle ich gleich. Da lief ein älterer Film und da kam Werbung vorher. Marlboro Man, Palmal. So. Mhm. Das, was man von früher, was so gang und gäbe lief, was heute ja nur noch mit Bier läuft. Ne? Aber im Endeffekt auch dasselbe. Der coole Mann trinkt Bier. Mit Freunden, man ist nur happy, wenn man sich mit einem Bier irgendwo, selbst zum Wandern in die tiefste Wildnis, hat jeder 3 Bier dabei. Ja, also
finde
ich schwierig.
Das ist aber typisch Kapitalismus. Da würde ich gar nicht beim Alkohol anfangen oder bei Nikotin, sondern da fange ich schon bei Zucker an. Also ich sag mal, das ist sicherlich sehr lustig, wenn erwachsene Menschen mit Kinderstimmen über Haribo Goldbärchen reden. Aber in Wirklichkeit ist das eben Zucker und wir sind alle sehr abhängig von Zucker.
Ja. Obwohl ich trotzdem wirklich lachen muss bei der Werbung.
Ja,
ich finde, die ist echt gelungen. Also.
Das ist Werbung.
Das ist Werbung.
Das ist Werbung für ein Suchtmittel.
Natürlich.
Ja. Und die DDR hat ja auch Werbung gemacht damals, aber das war nicht so erfolgreich.
Was ich zum Beispiel bei uns im Stadion schön finde, ist, na klar, gibt es auch Alkoholwerbung, ist klar. Berliner Pilsner war immer ein Sponsor, war auch ein Sponsor. Zu Zeiten, wo Union mal richtig schlecht ging, darf man nicht vergessen, finde ich auch richtig so. Aber dass es bei uns im Stadion zum Beispiel keine aggressive Werbung gibt für Suchtmittel. Es gibt keine aggressive Werbung.
Das stimmt.
Und das kann man ruhig auch mal sagen.
Definitiv. Ich habe gestern wirklich gedacht, stell mal vor, du wärst jetzt in Bremen gewesen und wir hätten wirklich 16 Ecken bekommen und Nürnberg 2. das wäre, irgendwann wäre mir das so auf den Sack gegangen mit der Werbung.
Ja.
Diese
ja.
Ecke wird ihm präsentiert von Hacklefeucht.
Ganz genau.
Das ja. ist ja dann sozusagen, ja. und dann nur mit Jingle noch und was nicht alles. Also du wärst ja jedes Mal raus gewesen aus dem Spiel. Nee, das ist echt gut.
Und da finde ich zum Beispiel, dass wir dann auch halt ein Vorbild sind für unsere Jugend, ne? Dass man halt nicht die Kinder darauf so einpeitscht, du musst später mal diese Getränk zu dir nehmen. Ist ja nicht notwendig.
Ne? Nein,
sind da. Es, wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, als die Union richtig schlecht ging, waren sie auch da. Ne? Ja. Sicherlich nicht nur, natürlich auch zu ihrem Vorteil, das ist definitiv klar, sonst würden sie es nicht machen. Aber es gibt halt keine aggressive Werbung.
Ich muss es auch sagen, weil du gerade sagst, dass sie da waren, was ich total toll finde, zum Beispiel das, was mich bei Hertha gut, die sind ein bisschen an das Catering im Olympiastadion gebunden. Aber ich finde zum Beispiel gut, auch wenn ich überhaupt kein... Das ist ja eine andere Geschichte, aber obwohl ich überhaupt kein Fan von Berliner Pilsner bin, weil mir das, ich schaffe keine Flasche, weil das immer bitterer wird. Ich finde es aber gut, dass Union nach wie vor einen Berliner Biersponsor hat.
Ja.
Mhm. Und nicht, klar fände ich es cool, wie in Wien Gösser, naja, ein Träumchen. Mhm. Ja, also da habe ich tatsächlich mal einen Radler im Stadion getrunken. Mhm. Ja, erstens waren 30 Grad und Gösser ist halt ein Radler, wo ich sage, trinke ich auch mal. Mhm. Ja, aber ich finde es tatsächlich gut, dass wir nicht irgendwas aus Niedersachsen haben oder aus Bayern, sondern eben wirklich eine Berliner Marke, weil sag mal, ich.
Ja, da mache ich doch einfach mal hier.
Muss nichts trinken.
Wir sind ja, wie sie ja sagt, wir sind ja hier unter uns, wir sind ja nicht, uns hört ja keiner. Also mache ich einfach mal einen Aufruf an unseren. Sind die Hauptsponsor oder? Nee, Hauptsponsor sind die nicht, ne? Berliner Pilsner?
Premium-Sponsor, glaube ich.
Premium. Mache ich einfach mal einen Aufruf, erfindet doch mal ein alkoholfreies Bier 0,0. Warum kriegen die das nicht hin? Warum sollen wir das woanders hin verschenken?
Ja.
Macht euch stark, ihr seid Unioner, definitiv. Ja. Vielleicht kommt es ja da an.
Und eins, worauf ich noch zurück wollte, weil konnte ich jetzt schwer reingrätschen.
Du darfst es.
Das ist nett von dir, Jocke. die Frage vorhin mit dem, wie es bei anderen Vereinen mit Selbsthilfegruppen aussieht.
Stimmt.
Da sind wir ja dann wieder von einem Thema ins andere gekommen. Mhm. Und bei St. Pauli zum Beispiel, weiß ich, gibt es auch eine Gruppe, die ist relativ neu, die nennt sich St. Depri. Genau als wir da zum Spiel waren, hing nämlich die Werbung in den Toiletten aus. Ich habe mir das mal durchgelesen, die haben allerdings ein ganz anderes Konstrukt als wir. Also da geht es um Anlaufpunkt und Vermittlung, Psychologen und so weiter. Weil wir hatten eigentlich überlegt, mit denen mal in Kontakt zu treten, aber die haben halt auch nicht so ein Gruppenkonstrukt wie wir mit einer Gesprächsgruppe und selber tragen.
Ich muss mal sagen, dass mich das aber auch nicht so abholen würde. Wie offensiv statt abseits als Spruch, weil St. Depri klingt für mich so heilige Scheiße. Entschuldigung, aber...
Das war mein erster Gedanke damals auf Toilette, weil ich guckte halt genau auf dieses
Werbeschild. Ach du heilige Scheiße.
Ja, und weiß ich nicht, ob das jemanden abholt, der tatsächlich betroffen ist. Aber das kann ich sowieso nicht äußern, weil ich ja nicht betroffen bin. Aber ich bin ein Mensch, der ist sehr werbeaffin. Leider finde ich die aber alle nervig und deswegen reagiere ich zwar drauf, aber wahrscheinlich falsch rum. Und gibt wenig gute Werbespots, aber sagen Depri finde ich ist falsch.
Also mich hat der Name auch nicht so abgeholt, weil das zum einen nach einem Heiligen klingt, den es nicht gibt. Und halt dieses Depri, ne? Also wir hießen am Anfang ja auch nur Selbsthilfegruppe für Depression oder Depression. Und irgendwann kam das mit der Zeit, dass der Name nicht so, wir wollten irgendwie was Eigenes haben und haben dann tatsächlich, das haben gar nicht Daniela und ich so gemacht, sondern wir haben gesagt, na gib doch mal Vorschläge ab. Ja, und dann gab es eine, die so, ja auch offensiv statt abseits, ne, ja, wir wollen ja lieber.
Du hast ja sowieso diese Verniedlichen dabei. Ich meine, gut, ja, St. Pauli ist ja schon mit einer Verniedlichung hinten dran. Da haben sie echt Pech gehabt. Aber hast du dein Depri? Weißt du? Alki? Also,
ja.
Weißt du, genau. Aufs Lächerliche ziehen.
Genau.
Ist dabei eben eine typische Sache. Und eigentlich musst du offensiv damit umgehen. Und deswegen finde ich offensiv statt abseits eigentlich sehr, sehr schön. Also genauso wie nüchtern betrachtet mehr vom Spiel, also ihr seid nur noch nicht betrachtet.
Ja, aber dieses mehr vom Spiel hat, also ich halte es sehr hoch, aber der offizielle Name ist natürlich nur nüchtern betrachtet, aber mehr vom Spiel steht für mehr vom Leben. Und das hat man, wenn man nüchtern ist.
Definitiv. Ich finde das schon, aber wenn du eben sagst, dass du früher das Spiel in der 80. Minute schon nicht mehr mitbekommen hast, hast du ja auch automatisch dann mehr vom Spiel.
Ich habe mich auch manchmal zu spielen halt nicht mehr hingetraut, weil ich so betrunken war. Erstmal habe ich immer gedacht, jetzt fällt es ihnen auf, obwohl sie schon alle wussten, weil ich gestunken habe wie eine Kuh. Oder halt meine Därme hat es ja nicht mehr mitgemacht, dass ich dann eventuell nicht zur Toilette gekommen wäre. Also habe ich dann lieber zu Hause geblieben.
In den 90er Jahren haben wir irgendwann mal auf St. Pauli gespielt. Vielleicht warst du dazu, ja?
Ich glaube nicht. Ich bin spät infiziert. 2008 erst zur Union gekommen.
Dann warst du nicht.
Danke, Kai.
Und da haben wir dieses Stadion endlich erreicht. Ich glaube, das war das erste Spiel auf St. Pauli. Da war das Stadion noch andersrum. Und da saß einer auf der Treppe und hat gepennt. Mhm. Und der hat gesagt, Alter, du fährst hier zweieinhalb Stunden hierher. Wir haben so viele Kosten genommen und dann siehst du nicht mehr das Spiel, weil du so besoffen bist, ist auch scheiße. Ja?
Meine Therapeutin, die hat mir mal eine Frage gestellt während meiner Einzelgespräche. Da musste ich dann auch sehr, sehr, sehr lange drüber nachdenken, die erste Zeit. Da kam die Frage, Herr Bandlow, warum gehen Sie zum Spiel?
Ich
habe dann halt sehr lange nachgedacht.
Ich kann es beantworten.
Gehen Sie zum Spiel, damit sie da was trinken können, oder gehen sie zum Spiel, damit sie das Spiel sehen können?
Ich glaube, die wenigsten Leute, also wenn man ehrlich ist, gehen die wenigsten Leute zum Spiel, weil sie das Spiel sehen wollen. Ich glaube, wir haben so viele Fußballspiele gesehen, wir kennen eigentlich alle. Natürlich bist du irgendwo interessiert daran, wie deine Mannschaft gespielt hat, aber ich glaube, die Serie steht eher im Vordergrund. Also du triffst Leute, die du kennst. Ja.
Und das finde ich total cool.
Und das muss natürlich nicht mit einer Sucht einhergehen, aber Union Berlin ist ja nicht wegen seinem Fußball, sind wir eine Gemeinschaft, sondern weil jeden...
Du darfst das Wort Familie ruhig im Mund nehmen.
Ja, also, definitiv. Genau, weil wir eine Familie sind und jeder hilft jedem irgendwo. Und deswegen geh zum Fußball, weil ich da Leute treffe, die ich alle 14 Tage vielleicht nur mal sehe oder jetzt jede Woche, dadurch, dass wir zwei Profimannschaften haben.
Wir gehen nicht zum Fußball, wir gehen zur Union.
Wir gehen sowieso zur Union. Und natürlich, klar fiebert man mit, weil man damit sozialisiert wurde jetzt inzwischen. Aber du kriegst ja auch Leute ins Stadion, die sich da wohlfühlen, die vorher noch nie Fußball geguckt haben und die ganz, also eher selten, dass Leute sagen, das war, fand ich langweilig, sondern selbst meine Frau hat gesagt, bei dem furchtbaren 1:1 gegen Braunschweig, kann ich wieder mitkommen? Das war schön. Und da lag es wirklich nicht daran, dass wir auch getrunken haben, weil wir waren beide nüchtern, komplett nüchtern. Sondern das war einfach nur, weil diese Gemeinschaft so funktioniert hat, das gemeinsame Singen, und deswegen, wenn man es genau nimmt, kann man die Frage gut beantworten.
Eine Frage habe ich noch. Wir hatten das Thema Vorbild vorhin. Und ich bilde mir ein, irgendwann in der Runde bei der AG gehört zu haben, dass es andere Vereine gibt, die sich Erfahrung bei euch holen, weil sie Interesse haben.
Genau. Wir haben uns definitiv viel von St. Pauli abgeguckt. Die waren die Ersten, die Längsten, die sind sehr groß. Haben wir uns in viele Sachen abgeguckt, aber irgendwann haben wir dann, jeder fährt trotzdem seine eigene Schiene, jeder hat seinen eigenen Verein, also deswegen ist man nun nicht, als wir uns da getroffen haben mit denen, ging es halt um die Sache, um nüchterne Gruppen und nicht um jetzt da eine neue Fanfreundschaft so groß anzustreben,
sowieso
weil nicht. Union, nee, geht nicht, Union ist Union, die anderen sind die anderen, aber definitiv findet ein Austausch statt. In Regeln, also jetzt wie gesagt, gucken wir mal, ob wir es nächstes Jahr vielleicht bei Union machen und es werden immer mehr. Also immer mehr Leute trauen sich halt so eine Gruppe aufzumachen, weil sie sagen, mein Gott, jeder weiß es doch, dass es uns überall gibt, mein Gott. Und wenn man einen einzigen bei uns jetzt Unioner mit zu uns geholt hat, haben wir schon gewonnen. Und wir haben schon viele.
Sagt viele. Man ja auch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt.
Ich nehme ich immer gerne Wim Tölke, der damals gesagt hat, wir Älteren wissen es ja noch, kennst du Wim Tölke noch, ja? Der sagt, oder der gefragt wurde, ob denn dieser finanzielle Aufwand, der betrieben wird für ein Herz für Kinder, ob sich das wirklich lohnt. Darauf hat er antwortet, wenn ich einem Kind damit geholfen hat, dann hat sich das gelohnt. Ja.
Genau.
Und das fand ich so cool. So.
Ja, aber ist ja auch so.
Ja, ist er definitiv so.
Auf jeden Fall. Und ihr vergesst alle nicht, der Familie von Silvio zu helfen. Da ist jeder Euro Hilfe. Und wir geben uns Mühe, dass wir Jockel seine Initiative mit aufnehmen und die Frau von Silvio und die Kinder von Silvio auch noch in einem halben Jahr begleiten und nicht jetzt sagen, oh, jetzt müssen wir alle traurig, damit sie zurück ins Leben finden und nicht alleine sind. Und
ich glaube, uns hören noch welche zu, die mit der Familie Tietzmann sehr eng befreundet sind. Und da kann ich nur wirklich nur eine Empfehlung geben, kümmert euch und bringt sie einfach mal mit.
Ja, auf jeden Fall.
Zu uns.
Also darf definitiv, weil da kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen, die Trauer kommt noch. Die große Trauer kommt noch, wenn dieser Alltag wieder einkehrt. Ich habe es leider nicht geschafft, mir rechtzeitig Hilfe zu holen. Habt ihr auch abgelehnt.
Das ist ja auch ein Punkt,
den wir... Weil Männer müssen ja alleine damit klarkommen.
Das sowieso, aber das ist auch ein Punkt zum Beispiel, den wir vorhin noch gar nicht hatten. Weil ich sag mal, unsere beiden Selbsthilfegruppen arbeiten ja auch sehr eng zusammen. Weil gerade dieses in die Trauer, in die Depression rutschen, dann schläft man schlecht. Ist so eine klassische Geschichte, muss nicht immer so sein, aber ist leider auffallend oft so. Dann fängt man an, die Schlafstörung mit Alkohol zu therapieren.
Ja.
Ja, bei Männern gerne Bier oder Härteres, bei den Frauen eher Sekt und Wein. Mhm. Irgendwann ist es ein Glas, irgendwann ist es eine Flasche, irgendwann sind zwei Flaschen, irgendwann wird schon mittags angefangen. Ja, und dann hat man, also wir sehen es in unseren Gruppen ganz oft, wir haben mehrere Mitglieder, die in beiden Gruppen präsent sind, sagen wir mal so. Ja, die erst die Sucht und dann die Depression entwickeln, einfach, das kannst du, glaube ich, auch beurteilen, wenn man sieht, was man eigentlich auch kaputt macht durch die Sucht, so eine Resümee-Depression sozusagen. Oder eben, weil man versucht, die Depression, von der man gar nicht weiß, dass man sie hat, zu therapieren mit dem aller Heilmittel. Ich sage nur auch in der Werbung, wo wir vorhin bei waren, hier Klosterfrau Melissengeist und so weiter. Ne? Dieses ganze Zeug, das kann ich auch Schnaps trinken.
Ja.
Ne? Und dann rutscht man von einem ins andere und im besten Fall landet man dann bei Jockel oder bei mir. Ja, und dann gibt es auch oft so, ich glaube, wir sind nicht die richtige Gruppe, gehen wir zu den anderen. Oder man ist in beiden Gruppen zu Hause. Ganz oft,
dass halt eine Depression in den Alkohol mündet oder eben umgekehrt. Ne? Ich hatte auch meine depressive Phase, aber bei mir war es halt der Alkohol. Bei mir war es halt zum Glück nur eine Phase.
Ja.
Hängt eng zusammen. Sind halt beide Krankheiten.
Ja.
Die man nicht bekämpfen kann, die man heilen kann. Man kann sie heilen, es geht.
Es geht. Kann man wirklich heilen?
Ja, kann man heilen.
Ja?
Ja, kann man heilen.
Okay.
Ist ein langer Weg, ein lebenslanger Weg, aber man kann lernen, damit umzugehen. Ja, heilbar ist es nie, weil das definitiv hatte ich davon gesagt. Also wüsste jetzt nicht, wenn einen engen, nahestehenden Menschen dem was passieren würde. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Werde ich mich nicht so weit aufs Fenster legen, dass ich sage, ich werde in meinem Leben nie wieder Alkohol trinken. Werde ich nicht tun. Kann ich nicht.
Ja, das ist,
kann ich nicht. Das geht nicht.
Richtig.
Kann ich nicht.
Das muss man auch wissen.
Das muss man wissen. Haben. Wenn man dann so weit ist, dann kann man selbst, aber auch wenn man einen Rückfall gebaut hat, geht die Welt davon nicht unter. Bei meinem Rückfall zum Beispiel dachte ich, ich werde aus der Therapie geschmissen. Bin da hingegangen, wie mit hängender Rute zu meiner Therapeutin. Habe gesagt, muss ich jetzt gehen? Sag, nee, kommen Sie mal auf, wir machen jetzt weiter. Passiert.
Ich glaube, immer mehr aufstehen, als man hinfällt, ist da auch ein gutes Sprichwort, oder?
Und wenn man welche hat, die dabei helfen, ist es noch besser.
Das ist das Wichtigste.
Ja. Eisern.
Das ist, danke.
Tschüss. Ja, erstmal danke an Mandy. Danke an Jocke.
Gerne.
Und das nächste Mal reden wir dann über irgendwelche Spiele wieder, die anstehen.
Dann reden wir mehr über Fußball. Da werden ja dann, ich weiß noch gar nicht, wann wir das schaffen, weil nächste Woche ist ja Hoffenheim und Leverkusen und das Leverkusen-Spiel wäre ja klassisch auf Montag. Da wäre ja eigentlich unsere Aufnahme. Das werden wir also nicht schaffen. Dienstag sind wir ja in der alten Försterei, wie wir gerade mitgekriegt haben. Also werden wir dann höchstwahrscheinlich Mittwoch aufnehmen und dann reden wir über beide Spiele.
Genau. In diesem Sinne, danke, dass ihr da wart.
Wir haben zu danken für die Plattform.
Wir haben zu danken.
Wir verlinken alles und ja.
Und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht.
Hat absolut, das sehr. Absolut.
Das ist schön.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Danke euch. Ciao.
Tschüss.
Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Verein, Union. Fahrgäste. Eine Weiterfahrt ist aus technischen Gründen zurzeit nicht möglich. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.
Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Feind.